Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermaus, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Mit dem Ant und
Und dem Mitch. Guten
der Mitch.
Abend, guten Morgen, von Norden nach Süden,
Hallihallo.
von Osten nach Westen und dazwischen auch noch irgendwo. Hi, das ist aber schön, mal wieder hier so zusammen zu sein am
Ist
gepflegten
es.
Pottermaus-Mikrofon.
Ich bringe dich auch wieder ein bisschen lauter auf meinen Kopfhörer, weil das Intro war gerade auf meinen Ohren irre laut.
Ja, stimmt, das Outro, nein, das Intro war laut und ich bin auch auf meinen Kopfhörern laut, du nicht so laut, aber irgendwie am Ende werden doch alle hören.
Am Ende wird Zencaster uns alle retten und eine schöne Folge daraus machen. Ja, schön, dass wir wieder hier sind. Das ist schon 2 Wochen her, ne?
Es ist wie immer 2 Wochen her und die sind mal wieder vergangen wie im Fluge. Aber spätestens nach der Beginn der zweiten Woche sehen wir sich schon wieder danach, wieder was aufzunehmen. Und wir haben uns auch wieder was Schönes vorgenommen. Zwei Themen zum Thema, diesmal auch wirklich schön getrennt zum Thema Zeitgeschehen, ein Thema und der zweite Block zur Popkultur. Nicht wahr?
Genau, zum Thema Zeitgeschehen habe ich mir gedacht, es ist mal an der Zeit, über den öffentlichen Personennahverkehr zu sprechen, den ÖPNV in Deutschland.
Ja, ist aus einem ganz aktuellen Anlass, ne?
Genau. Und was machen wir zum Thema Popkultur?
Ja, da geht's auch, nein, da geht's nicht um den, also auch passt überhaupt nicht.
Schneiden wir das
Nein, ich meine, es
raus?
gibt auch einen aktuellen Anlass, in diesem Fall ein etwas trauriger, denn wir werden über die Band Depeche Mode sprechen, die ein langjähriges, treues Gründungsmitglied verloren haben. Andy Fletcher, der Keyboarder oder einer der Keyboarder der Band, ist mit nur 60 Jahren völlig unerwartet gestorben über die Nieren. Die Band sagt, es ist ein natürlicher Tod gewesen. Mehr weiß man nicht, will man vielleicht auch gar nicht aus Pietätsgründen wissen. Und wir haben uns gedacht, weil uns diese Band auch, ja, auch seit nicht ganz 40, aber schon bestimmt mehr als 30 Jahren begleitet, Kinder, wie die Zeit vergeht, und wir sie auch begleitet haben teilweise, also ich meine nicht so wie die, wie heißen sie, die Groupies, die hinterherfahren, wenn sie für
Devotees.
Runde 1 wollen, sowas sehen kann, nein, aber zu dem einen oder anderen Konzert auch mal gegangen sind. Ja, wir haben uns gedacht, wir plaudern mal darüber, was eigentlich diese Faszination für uns ausmacht. Ne? Also soll nicht darum gehen, zum x-ten Mal die Bandgeschichte zu erzählen, das kann man sich alles woanders herholen und lesen, sondern es soll ganz um unseren personal, nicht Jesus, aber unseren Bezug zu der Band gehen.
Genau. Und bevor wir das machen, wie ihr es von uns kennt, plaudern wir erst ein bisschen drauf los und haben das ein oder andere Follow-up aus den vergangenen Sendungen. Und damit fange ich einfach mal an. Ganz kurz.
Ja, sag mal an, also ich pass auf, wir machen das jetzt so, als
Ja?
ob das jetzt, also sag
Was
mal,
willst du wissen?
was ist eigentlich aus dieser Eishockey-WM geworden?
Die
Und
ist
vor allem, was ist aus
tatsächlich
Deutschland
letztes
geworden?
Wochenende abgeschlossen. Ja, Deutschland hat es nicht ganz ins Finale geschafft. Die sind im Viertelfinale von, das ist schon wieder so lange her, von Finnland geschlagen worden. Ja, sie waren tatsächlich die schlechtere Mannschaft.
Aber
Okay.
Viertelfinale ist doch gut, oder?
In der Tat, Viertelfinale ist genau das, was so für Deutschland seit Jahren so das Ziel ist, ne? So bei den Top 8 dabei sein, das ist war lange keine Selbstverständlichkeit und ist jetzt so wieder erreicht worden und das ist völlig in Ordnung. Das passt. Genau, und Weltmeister wurde Finnland und die haben im Finale gegen Kanada gewonnen und das war auch ein sehr furioses Finale, wo Kanada einen Rückstand aufgeholt hat in den letzten Minuten und das haben die auch ich glaube, im Viertelfinale auch gemacht gegen Schweden.
Ja.
Und aber für Kanada hat es dann doch nicht ganz zum Sieg gereicht. Das Siegtor lag dann auf Seiten der Finnen. Und das ist natürlich schön, ne? Dass so eine Mannschaft im eigenen Land, die in Helsinki hier das Ganze ja stattgefunden und in einem zweiten Standort die Weltmeisterschaft holt. Fein, fein. Genau. Und jetzt ist tatsächlich Pause. Wollte man meinen, aber der große Pokal, noch größer als der WM-Pokal im Eishockey, ist ja der Liga-Pokal in Nordamerika. Und der wird
Ja.
immer noch ausgespielt. Und dort sind wir gerade bei den sogenannten, hier würden wir Halbfinale sagen. dort sind die Conference Finals, weil die NHL ja in zwei Hälften, zwei Conferences aufgeteilt sind und die wiederum in jeweils zwei Divisions. Und die Besten der zwei Divisions spielen gerade im Conference Final gegeneinander und da sind tatsächlich deutsche Spieler dabei. Auf der einen Seite bei den Colorado Avalanche jetzt neuerdings der Nico Sturm, der während der Saison dorthin gewechselt ist und, glaube ich, noch gar nicht für die gespielt hat, sondern immer auf der Tribüne gesessen hat, als sogenannter Stretchman. Und auf der anderen Seite unser Superstar Leon Dreisaitl bei den Edmonton Oilers. Der hat auch, glaube ich, in einer Reihe von vielen Spielen die meisten Vorlagen gemacht und wieder einen neuen Rekord für sich aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wo der Mann noch hin will. Also eishockeymäßig ist noch ein bisschen was los, aber die WM ist vorbei. In Deutschland ist nichts mehr los mit Eishockey und wir können eigentlich so langsam mal die Winterpause einläuten.
Ja, jetzt gerade, wo der Sommer beginnt.
Die Sommerpause meine ich natürlich. Schön, dass du mich daran erinnerst. Gut, was hatten wir noch letztes Mal?
Na, wir haben natürlich ziemlich viel über Lego-Technik geredet. Ich weiß nicht, hast du in der Zwischenzeit was gebaut?
Ich habe
das zusammengesteckt oder
Noppen, nee, nichts mit gebaut, noch nichts Pins auseinandergebaut. Das große Barracuda Ideas Piratenschiff steht noch auf dem Regal, aber gebaut habe ich nichts tatsächlich. Nee.
Du? Ja, ich habe mich in der Tat mal daran begeben, eins von diesen 1977er Modellen anzufangen zu bauen. Also ich meine, es hat einfach zeitlich nicht hingehauen, dass ich über die ersten paar Schritte der Bauanleitung herausgekommen bin. Es sollte der Kranwagen sollte das werden. Wird es dann wohl auch. Ich werde das dann bebildern. Was ich gemacht habe, ist noch im Nachhinein ein paar Bilder auf unsere Shownotes-Seite geladen, teilweise Dinge, die wir besprochen haben im Podcast, alte Kataloge, alte Bilder von Erwähnungen von Technik in Katalogen oder einige Modelle, die ich hier noch rumstehen hatte oder so ein paar Sachen. Also ein kleiner Einblick in das Leben eines Lego-Technik-Fans.
Ja, dafür ein großes Lob von ihr. Also, das ist, glaube ich, bisher der aufwendigste Blogartikel, den wir gemacht haben.
Der nächste, da unten zu scrollen, ja.
Pottermos-Uber.space. Da könnt ihr mal durchscrollen. Und da gibt es den Blog, der unser Podcast abbildet. Und tatsächlich die Folge 8, Episode 8, hat schon relativ viel bebildert, wie der Mitch gerade schon sagt, und viel nochmal erklärt. Und es lohnt sich, da nochmal reinzuschauen.
Ja, und wie gesagt, auf dieses Thema werden wir bestimmt auch nochmal zurückkommen, also wenn es nicht unbedingt Lego-Technik ist, aber es gibt vielleicht auch noch die 90er, die auch noch interessant sein könnten oder was, was auch immer, ne? Also das ist ein Thema, was man immer mal wieder aufgreifen kann.
Genau, also Creators Modular Buildings mag ich ja sehr oder das ein oder andere Lego Ideas Modell finde ich großartig. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Sachen, über die man sprechen kann.
Ja, wunderbar und zurück zu, ach so, ja genau, du hast beim letzten Mal auch über die Spiele des Jahres Short- und Longlist geredet, die noch nicht veröffentlicht war, aber du hast gebannt darauf gewartet, dass sie dann am Montag morgen veröffentlicht würde. Das ist dann mittlerweile schon wiederum fast zwei Wochen her. Was kannst du uns darüber berichten? Sind da Spiele dabei, die du da erwartet hast oder etwas, was du völlig was dich völlig überrascht oder?
Es sind ein paar Überraschungen dabei. Also was ich erwartet habe, ist eine Nominierung zum Spiel des Jahres. Ich habe es zwar selbst nicht gespielt, aber schon viel darüber gelesen, beziehungsweise auch das eine oder andere YouTube-Video dazu gesehen. Das ist Cascadia von Randy Flynn. Jetzt erschienen im Kosmos Verlag, letztes Jahr auf der Messe erst noch beim ALG Verlag gewesen, in der englischen Variante. Ein naturverbundenes Legespiel für 1 bis 4 Personen ab 10 Jahren. Man kann es auch solo spielen. Das wird übrigens so ein netter Trend der letzten Jahre, dass immer mehr Spiele tatsächlich auch einen Solo-Modus mitbringen.
Das hat wahrscheinlich was mit der Pandemie zu tun.
Ja, vielleicht.
Lockdown-tauglich.
Ja, genau. Und es sind noch zwei weitere Spiele zum Spiel des Jahres nominiert, die ich vorher nicht kannte. Das sind auch nicht so meine Sachen. Ein Spiel bei Oink Games, das ist das Scout von Kai Kayuno. Ich glaube, er ist Japaner. Ein artistisches Kartenlegen für 3 bis 5 Personen.
Artistisch.
Artistisch. Es geht Scout. Auf dem Cover sieht man ein Zirkuszelt.
Ach so, ja, dann passt das.
Genau. Und ich glaube, das Einzige, was damit, was mit Artismus zu tun hat, ist so dieses, dass man irgendwie eine Show auflegt, aber das ist alles irgendwie aufgesetzt als Thema. Aber die Karten sind zweiseitig. Man kann sie also einmal, wenn man sie zieht, umdrehen. Ja. Und so wie man es aus wenigen Spielen, sondern nur von zum Beispiel vom Bonanza kennt, darf man die Karten, wenn man sie gezogen hat, nicht sortieren. Sondern nur die neuen dazu stecken.
Hm? Und naja. Das ist doch, das ist wieder so ein Fachbegriff, Non-Shuffle-Modus oder so.
Möglich, das ist relativ selten. Das andere Spiel, was im Spiel des Jahres nominiert ist, also in der sogenannten Shortlist, überraschenderweise wurde vorher von Long und Shortlist gesprochen. Jetzt redet man auf der Webseite ganz normal wieder von der Nominierten und der Empfehlungsliste. Mhm. Es wurde also nichts daran geändert. das dritte Spiel ist Top 10 von Cocktail Games. Ein kreatives Partyspiel für 4 bis 9 Personen ab 12 Jahren. Und das ist auch außergewöhnlich, dass ein kleines Spiel, was man erst mit 4 Personen spielen kann, zum Spiel des Jahres nominiert wird. Mhm. Ist, finde ich, völlig ungewöhnlich. Mhm.
Genau. Ein Partyspiel aus der Reihe Cocktail Games, das klingt vielversprechend.
Cocktail Games ist der Verlag, ja. Mhm. Genau. Ein Spiel, was ich aus der Empfehlungsliste noch kenne, ist ein Ableger von Seven Wonders, und zwar das Seven Wonders Architect. Das habe ich schon mal auf boardgamearena.com gespielt. Das ist wirklich ein kleines, lockeres Zivilisationsspielchen, wo man eigentlich nur die Wahl hat, ob man von der linken Seite oder von der rechten Seite die offen gelegene Karte zieht. Aber
ist das nicht egal? Man kriegt doch dann trotzdem die gleiche Karte, ob man sie von links oder von rechts zieht.
Nee, es gibt verschiedene Haufen. Verschiedene Stapel.
Ach so.
Und dort liegen Karten offen. Ein Stapel ist dann noch sogar verdeckt, dann ein dritter. Und das ist die einzige Entscheidung, die man jedes Mal trifft. Das heißt, es ist unheimlich schnell gespielt, aber jede Entscheidung hat halt entsprechende, ja, so kleine Konsequenzen.
Ne? Könnte zum Verhängnis führen.
Genau. Genau. Auf die weitere Longlist wollte ich nicht eingehen von Spiel des Jahres. Da sind noch ein paar weitere Spiele drauf. Beim Kennerspiel des Jahres, da hatte ich mich ja auch ausgelassen, wo ich das letzte Mal sagte, ich habe ein Spiel gespielt, das schon zu anspruchsvoll ist für den Kennerspielpreis.
Du sagtest Kennerspiel, ich habe Kinderspiel gehört. Verstanden.
Kennerspiel. Ich habe tatsächlich jetzt gerade die Kinder übersprungen auf der Webseite. Mhm. Kommen dann erst die Kinderspiele, über die rede ich gleich auch noch mal ganz kurz, weil es vielleicht auch für dich die ein oder andere nette Empfehlung dabei ist.
Richtig.
Für die Familie. Wobei deine Kinder auch mal so langsam in das Alter des Spiel des Jahres reinwachsen, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ein fließender Übergang, ne? Genau. 8 und 10 Jahre, ne, aber zumindest haben wir ab 10. Da braucht man nicht mehr explizite Kinderspiele, ne?
Genau. Und bei Kennerspielen, die fangen dann bei 10 an, aber da sollten die meist schon, keine Ahnung, 12 oder 13 sein. Mhm. Und schon ein paar andere Spiele gespielt haben, also ein bisschen spieleaffin sein, ne? Mhm. Und nicht nur, weiß ich, alle 3 Monate mal spielen, sondern tatsächlich, also Brettspiele spielen, sondern auch tatsächlich.
Das ist nicht so wie bei den Altersempfehlungen bei Lego, die aufgrund der, und da sind wir wieder bei der Kritik des Herrn aus Frankfurt am Main, dem Helden der Steine, der Thomas auch immer darauf hinweist, genau. Thomas Planke, dass eigentlich jeder Depp heutzutage mit den telefonbedürftigen Anleitungen von Lego, wo teilweise pro Schritt ein einziger Stein hinzukommt. Oder einfach nur gezeigt wird, dass der Stein oder eine Platte von oben nach unten irgendwie auf den Tisch gelegt werden soll. Ja, also das ist wahrscheinlich nur der Konzentration und der Größe und der Länge der Bauzeit geschuldet. Und vor allem und den Preis vielleicht auch noch.
Aber okay, Entschuldigung. Und bei Brettspielen ist das ähnlich, ne? Und da geht es auch darum, dass man da halt bei Kennerspielen so ein bisschen mehr Erfahrung beziehungsweise auch Konzentration und Geduld haben muss, ne?
Ja, Geduld.
Und da stellt sich bei diesen, auch bei Kennerspielen, die stellt manchmal die Frage, könnten sich Kinder ab 10 Jahre, also Living Forest zum Beispiel, bei Pegasus Games ist für 10 Jahre auch empfohlen. Aber die meisten, die sich letztens darüber unterhalten haben in einem anderen Podcast, waren sich einig, die Kinder ab 10 könnten vielleicht mitspielen, aber sie könnten sich das Spiel nicht selbst erarbeiten. Also du kannst ihnen das nicht ins Kinderzimmer stellen und sagen, hier, lest mir die Anleitung und spielt mal was. Dafür ist die Einstiegshürde dann doch einfach zu hoch. Ne? Mm, mm.
Ja, gerade auch, ich sag, diese Anleitungen, also so aus meiner Erfahrung, das finde ich immer sehr dröge, wenn man ein neues Spiel hat und man setzt sich erstmal hin und sagt, komm, wir lesen jetzt erstmal die Anleitung. Also besser ist es, ne, wenn man sagt, okay, du, ne, hier machst dich mal mit dem Spiel vertraut, du liest mal die Anleitung und dann, wenn wir uns dann zum Spielen treffen, erklärst du uns das mal kurz, ne? Aber ich glaube, sich zusammen hinsetzen und die Anleitung, die auch in diesem teilweise, ja, ist ja immer unterschiedlich, aber so, es gibt auch so einen eigenen Spieleranleitung-Jargon, ne?
Ja, genau. Das ist schon
Da muss
eine,
man sich
also
auch erstmal
das
drauf einlassen.
richtig, darauf muss man sich einlassen und als Gruppenaktivität macht man das wirklich nicht gerne. Also das Maximum, was, glaube ich, geht, sind so Anleitungen, die 1 bis 2 Seiten sind. Die kann man vielleicht als Gruppe schnell mal erarbeiten. Aber alles, was darüber hinausgeht, meist haben die ja so, weiß ich, 6 bis 8 oder bei Kennerspielen schon gerne auch vielleicht sogar 12 Seiten. Bei Arche Nova, wo ich sagte, das kann nicht auf die Liste kommen, das hat, glaube ich, 24 Seiten. Hat sogar noch ein Kompendium noch hinten dran. Das ist auch nur auf der Empfehlungsliste gelandet, wo ich ja auch gedacht hätte, eigentlich bräuchte man Spielen nicht auf eine Empfehlungsliste Kennerspiel des Jahres nehmen, wenn es den Preis gar nicht gewinnen könnte, aufgrund der Ausschlusskriterien. Ne? Aber es ist so ein Honorable Mentions. Ne? So, wir wollen es erwähnen, aber wir können es nicht auszeichnen oder nicht nominieren. Nominiert ist aber auch ein weiteres Spiel, was schon einige Jahre alt ist, aber erst letztes Jahr jetzt in Deutschland rausgekommen ist, das Cryptid von bei Skellig Games, eine deduktive Monstersuche für 3 bis 5 Personen und für Fans des Wüstenplanets, also den Film oder Dune, gibt es ein Spiel namens Dune Imperium.
Spiel zum Film. Ist das nicht meistens eher so?
Das kann ganz schön nach hinten losgehen. In dem Fall ist es aber auch ein richtig knackiges Kennerspiel geworden, mit Mechanismen, die man aus den letzten Jahren eigentlich auch schon kannte. Ne? Ein intrigantes Strategiespiel, für 3 bis 4 Personen heißt es hier.
Intrigant, das
Verliehen
sowas wie
wird der
Malis
Preis
Expert.
übrigens am 16. Juli. Ne? Also bis dahin wird es noch einige Pottermaus-Folgen geben, wenn der Urlaub das so zulässt. Mal schauen. Vorher, am 20. Juni, also diesen Monat noch, also in 17 Tagen, wird schon der Kinderspiel des Jahrespreis
Vergeben.
erkoren. Und da gibt es, jetzt mache ich schnell, bei Kinderspielen habe ich eigentlich wenig Ahnung, aber komischerweise kenne ich einen Autor, der 2 Spiele hier diesmal auf der Nominiertenliste hat. Und zwar ist das der Wolfgang Warsch, ein Österreicher, der seit einigen Jahren erfolgreich ist. Der hat es
Da
auch
schaut's
schon mal
her.
geschafft, mit 2 Spielen als zum gleichzeitig zum Kennerspiel des Jahres nominiert zu werden. Ich glaube, das ist vor 2 Jahren gewesen. Und dieses Jahr ist er nominiert mit 2 Ablegern genau dieser Spiele zum Kinderspiel des
Ach so.
Jahres. Also
Ah,
einmal,
okay.
das ist das Ach so clever, nee, Ach schon clever, erschienen bei Schmidt Spiele. Spannendes Ankreuzen für 2 bis 4 Kinder.
Ab.
Es sind eigentlich, also es kommt ganz schön clever ist das Original. Dann gab es irgendwie clever hoch 3 und nochmal so clever oder so. Also
Ja,
letztendlich
alle Wortspiele, die
geht
man
es um,
clever machen kann, ja.
genau, es geht um Würfelspiele und mit Würfeln auf einem Blatt Papier, nee, nein, ein Plan, was abkreuzen. Wie gesagt, als Kennerspiel fand ich das vor ein paar Jahren auch ganz cool und ich finde es auch witzig, dass es jetzt nochmal runtergebrochen wurde und auf der Spielschachtel spielen ein Cartoon-Kätzchen und ein Hund miteinander
Ah,
und
ja.
mit den Würfeln.
Welche Altersempfehlung gibt es dafür?
Ab 6 Jahre.
Um 6, okay.
Ab 6 Jahre tatsächlich. Und das ist, glaube ich, auch die Grenze. Ne? Also Kinderspiel des Jahres ist, glaube ich, das Maximum ab 6. Das andere Spiel ist auch von ihm, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg, mit Illustration von Michael Menzel, auch ein sehr bekannter Illustrator und der sehr, sehr schöne Illustrationen macht, auch beim Schmidt Spiele Verlag rausgekommen.
Ich kann mir
Ein
vorstellen, dass bei Kinderspielen das natürlich auch sehr wichtig ist, ne? Also für Kinder.
ja.
Die machen ja bestimmt auch diese Marktforschung mit Kindern, ne? Und wie das Spiel entwickelt wird und so, ne? Und dann sagen die bestimmt auch, ja, ne? Wie gefällt euch denn hier, ne? Dass die Bilder da drauf und so, ne? Das ist bestimmt was für Kinder sehr wichtig ist, ne? Wie es aussieht und die
Ja.
Charaktere oder sowas dabei sind.
Ich glaube, die Jury geht damit sogar in Grundschulen und spielt das da und versucht zu evaluieren, wie das bei Kindern ankommt.
Oh ja.
Ja. Das dritte Spiel ist Der Zauberberg von
Konnte was man?
Jens-Peter.
Oh.
Der Zauberberg von das Jens-Peter so Schliemann krass. Und Bernd Weber bei Amigo rausgekommen. Mhm. Die Illustratorin ist Annette Nora Kara. Eine Frau, das finde ich sehr gut, dass immer mehr Frauen auch in die Branche reinkommen. Und es geht wieder was Magisches ab, und zwar eine magische Kugelbahn. Und die verbacken in einem kooperativen Spiel für ein bis vier Spieler. Naja, kooperative Spiele kann man gerne mal auch alleine spielen. Der Zauberberg.
Und das ist auch ab 6 oder?
Das ist ab 5 sogar.
Ab 5, ach guck mal, doch so ein bisschen hier.
Ja.
Ja.
Genau, das sind die Nominierten, und die Longlist seht ihr auf der Webseite spieldesjahres.de.
Ja, wir können ja auch mal als eines der nächsten Projekte mal gucken, wie sich das, ob wir irgendwie mal so ein Spiel so quasi live, ne, so unboxen oder anspielen oder sowas hier, ne, so eine kleine Spiele-Review.
Ja, ja, können wir mal nachdenken. Andenken.
Ja. Welche Spiele das so hergeben.
Okay.
Dungeons and Dragons ist ja jetzt ja wieder in aller Munde.
Dungeons and Dragons, aber nicht wegen Stranger Things Staffel 4, oder?
Ich denke schon. Das, ja, auch dazu könnte man mal was machen. Aber wir wollten ja heute erst, ich weiß nicht, mit dem Plaudern sind wir durch? Ja, ne?
Ja, wir sind ziemlich durch. Wir erwähnen noch kurz, dass heute, also wo wir aufnehmen, Welttag des Fahrrads ist, aber darüber sprechen wir heute mal nicht. Über das Fahrradfahren können wir auch mal sprechen.
Aber genau, so indirekt werden wir es wahrscheinlich schon tun, ne? Weil Fahrräder kann man ja auch mitnehmen und in den Bus steigen und dann in den Zug und so, und dann kann man mit dem Fahrrad wieder aussteigen und dann Fahrrad fahren und wieder zurückfahren mit dem Zug und dann wieder mit dem Bus und dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause.
Genau. Und auf dem Weg zur Haltestelle und von der Haltestelle nach Hause sind wir alle Fußgänger. Auch das wird gerne vergessen in der Verkehrsplanung, dass auch für Fußgänger genug Platz ist.
Fußgänger, okay. Fahrräder schieben, ja.
Fahrräder schieben. Ja, auch das habe ich heute auch wieder getan. Von der Bibliothek zum Rewe. Da dachte ich mir, auf der linken Fahrbahn, da fahre ich jetzt nicht mit auf dem Fußgängerweg, ich schiebe mein Rad mal kurz rüber.
Mhm. Sehr vorbildlich.
Genau. Der ÖPNV in Deutschland. Das ist eigentlich ein Riesenthema, finde ich. Mhm. Und wenn man da sich ein bisschen reinliest und reinfuchst in das Thema, merkt man, dass der für viele wichtig ist, also vor allem für viele Privatpersonen beim Pendeln oder für die Freizeit oder für den Schulweg oder was auch immer, aber politisch oft eine untergeordnete Rolle spielt. Also vor allem der Nahverkehr, also über Fernverkehr, und wir müssen Strecken ausbauen, wir müssen schneller von Köln nach Berlin kommen, ne, neue ICEs und so, sowas hört man gerne und oft, aber über die kurzen Strecken, die wir eigentlich täglich machen, wird eigentlich sehr, sehr wenig gesprochen und auch wenig über die Probleme, die es damit gibt. Umso mehr bin ich wirklich überrascht, dass unsere Bundesregierung sowas wie das 9-Euro-Ticket aus dem Hut gezaubert hat.
Ja. Ich wollte nur mal kurz fragen zur Definition nochmal. ÖPNV, also öffentliche Personennahverkehr. Wie nah ist da in dieser Definition das nah, und wann ist schon wann wird's fern?
Das grenzt sich auf jeden Fall von dem Fernverkehr ab. Und Fernverkehr ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland fast nur mit Zügen machen. Also für den Nahverkehr gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein Fernverkehr ist so klassisch mit dem Intercity von 100 Kilometer von Stadt zu Stadt zu fahren.
Aber ist das, da sind wir bei diesen Tarifen oder so. Ich kenne ja irgendwie nur diesen in NRW mit den Preisstufe A, B und C und C1, C2 und so weiter. Also alles, was man mit diesem Ticket machen kann, gehört zum Nahverkehr. Also, was man nicht über die Deutsche Bahn buchen muss, oder? Also, halt, man kann mit dem, also Nahverkehr können wir auch S-Bahn fahren. Oder ist es nur auf Straßenbahn und Busse in der Stadt beschränkt?
In der Tat, zum Nahverkehr gehört auch die S-Bahn. Auch wenn die manchmal auch von einem Subunternehmen der Deutschen Bahn betrieben wird. Wie in Berlin zum Beispiel, glaube ich. Da macht die Deutsche Bahn den S-Bahn-Verkehr. Und Straßenbahn und Bus, die BVG. Hier in NRW ist es, glaube ich, weiß ich gar nicht. Das ist so ein klassisches S-Bahn-Netz für eine Stadt oder so, für Köln oder so, haben wir eigentlich nicht. Das ist schon eher wieder Richtung NRW gedacht, ne? Das NRW-Netz und der sogenannte NRW-Tarif. Aber wo es ja schwierig wird, ist ja, Es gibt auf der einen Seite sowas wie die Deutsche Bahn, die einen NRW-Tarif festlegt, und dazwischen gibt es noch Verkehrsverbünde.
Ja,
und,
ja, ja.
auch mit dem Verkehrsverbund kommt man oft nicht direkt in Kontakt, sondern hat eigentlich vor Ort seine eigenen Verkehrsbetriebe. Ne? So wie die Kölner Verkehrsbetriebe, die KVB oder die Stadtwerke in Bonn oder Wupsi in Leverkusen.
Wupsi.
Hast du mal von Wupsi gehört? Ja. Das ist, glaube ich, Wuppertal-Siegerland oder so. Nee,
ach so.
Sieg.
Ja, ja, ja. Das, genau.
Oder wir kennen sie noch aus unserer Kindheit, die gute Bogestra.
Ja, aber diese ganzen Akronyme, Bochum, Gelsenkirchener, Straßenbahn AG oder so, ne?
Genau.
Oder Verein, Verein, nicht AG.
Ach, wie auch immer, das wechselt ja auch zwischendurch, ne? Mhm. Zum Beispiel gibt es jetzt in unserer Kindheit kannte man noch die EVG oder die EVAG, die Essener Verkehrs... Ah, frag mich nicht.
Ja,
die heißen jetzt Ruhrbahn.
Ja.
Die haben sich nämlich vor ein paar Jahren mit der Mülheimer MVG vereinigt. Und aufgefallen ist es, als ich mal wieder Zeit hatte, auf dem Weg zur Spielemesse in Essen, den Plan zu studieren. Und plötzlich stand dann dieser neue Begriff Ruhrbahn. Ja, und man war auch ganz stolz auf die neuen Dinge, die die Ruhrbahn kann. Also, was?
Ja, das war auch wieder so ein Marketing-Ding.
Ja, genau.
Und ja, das heißt also ÖPNV, du bist ja als Kölner ohne Auto mit dem ÖPNV, also quasi auf jeden Tag auf Gedeih und Verderb angewiesen. Oder nie angewiesen, wollten wir ja nicht sagen, sondern du hast mit jeden Tag zu tun sozusagen, ne? Also meistens. Oder mit dem Fahrrad, aber
häufig. Ich könnte jeden Tag damit zu tun haben und ich kenne viele meiner Kollegen, die haben jeden Tag damit zu tun, mit der KVB. Ich verbinde die KVB bei mir in letzter Zeit eher mit dem Eishockey, wenn ich zur Lanxess-Arena fahre und zurück. Denn die Strecke mache ich dann tatsächlich, vor allem wenn ich in der Lanxess-Arena noch ein Bierchen trinke zum Eishockeyspiel oder wenn wir gemeinsam dahin fahren. Fahrradfahren ist für mich sowas, was ich alleine mache. Und KVB fahren, das macht man dann schon meist gemeinsam.
Aber Bierchen, genau. Was haben wir denn heute am Start?
Ich habe heute tatsächlich, ich bin mal ganz offen, Wasser.
Mmh, lecker. Mhm.
Von den Kölner Stadtwerken.
Ist das nicht ein bisschen kalkig?
Das ist recht kalkig, aber Kalk ist gesund. Und das Einzige, was natürlich, also zum Wassersprudeln, ist Kalk super. Man muss mal vielleicht alle paar Monate mal den Sprudler vielleicht auch entkalken. Das tut dem gut. Natürlich, die Maschinen mögen das gar nicht. Aber zum Trinken ist das super. Und auf dem Tee sieht es nicht ganz so lecker aus. Aber ansonsten...
Ja, dann Prost.
Ja, Prosit. Prosit.
Also ich habe Erdinger wieder. Diesmal eine Urweiße.
Urweiße.
Eine Erdinger Urweiße, die schmeckt hat so ein bisschen so leichtes Bananenaroma. Das wurde mir auch in der Brauereibesichtigung empfohlen, habe ich getrunken und für gut befunden.
Also, genau.
Wie immer wird unser Podcast präsentiert von Erdinger. Erdinger, das Weißbier.
Was an diesem 9-Euro-Ticket übrigens sehr kurios ist, eigentlich ist es ja gedacht, um einfach den Nahverkehr nutzen zu können, ÖPNV. Und ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, dass es irgendwie noch eine andere Dimension hat, sondern dieses, wir machen ein 9-Euro-Ticket, nicht 9 Uhr, das ist was anderes, für ganz Deutschland.
Ja.
Und das heißt, das, was da mit einem Federstrich für die nächsten 3 Monate, für Juni, Juli, August 2022 von der Politik gemacht wurde, ist, die haben den ganzen Tarifdschungel abgeschafft.
Ja, und das geht auf einmal, ne? Also,
ja, so, genau. Vorher so muss man sich überlegen, im VHS gilt was anderes als im VHR. Mhm. Ne? Also, die KVB hat sich mit anderen Verkehrsverbunden zusammengeschlossen und die nennen sich ein Verbund und die haben eine Grenze zum nächsten Verband. Und wenn man die überschreitet, dann gilt plötzlich was anderes. Völlig anderes. Also, ich bin ja letztens mal nochmal nach Gelsenkirchen zurückgekommen. Und während ich hier in Köln ein Ticket innerhalb von Köln von 1B kenne, kannte ich von Gelsenkirchen noch, da gibt es diese Preisstufen A, B, C. Naja, mittlerweile gibt's D. Aber selbst das Wissen ist völlig wertlos, weil es das Ticket der Stufe A jetzt auch in A1, A2 und A3 gibt. Und das blickt überhaupt kein Mensch durch, der nicht dort wohnt, was man jetzt dort vor Ort braucht. Und ich habe tatsächlich mein Ticket ziehen müssen und habe dann den Automaten wie so ein Döspaddel gefragt, ich möchte von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen folgende Haltestelle fahren. Welches Ticket brauche ich jetzt? Und am Ende kam raus, dass ich in Gelsenkirchen braucht man immer ein A2-Ticket.
Und damit kommt man überall in Gelsenkirchen hin.
Richtig.
Und das A1 ist dann Kurzstrecke oder was, oder?
Nee, A1 ist für ein VAR-Stadt gedacht, die kleiner als Gelsenkirchen ist.
Ach so, parallel.
Ist so was Ähnliches wegen Köln-Bonn, dass du da 1B-Ticket brauchst, aber ansonsten immer nur ein 1A-Ticket. Aber das checkst du als jemand, der nicht damit aufgewachsen ist, dem das nicht bei der Einführung erzählt wurde.
Also das heißt, jemand, der in einer Stadt wohnt, also die Ungnade der falschen regionalen Geburt in einer etwas größeren Stadt, die weitere Strecken hat, der muss einfach immer mehr zahlen, um in dieser Stadt, in der er wohnt,
Ziele zu erreichen. Was sie da versuchen, ist so ein bisschen, eigentlich, die wollen damit Gerechtigkeit herstellen, ne? Also, weil in einer kleinen Stadt fährst du nicht weit und in einer großen Stadt kannst du mit dem gleichen Ticket innerhalb der Stadt aber weiterfahren. Deswegen ist das auch ein bisschen ausgeglichen. Der Unterschied waren übrigens 10 oder 20 Cent, ne, zwischen diesen beiden Tickets. Das war also lächerlich. So aber hätte ich ein A1-Ticket gekauft und wäre damit in Gelsenkirchen eingestiegen, wäre ich schwarz gefahren nach Definition.
Im Knast wieder ausgestiegen. JVA Gelsenkirchen. Ja, mein Herr, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich möchte gerne zum Zoom-Erlebniswelt. Ja, da haben Sie aber falsch gedacht, denn wir fahren jetzt zur JVA. Nach Hessler, ist ja dann immer noch eine Straftat, ne? Also wenn man das mehrmals macht. Ist, ne? Das ist ja auch große Kritik daran, dass es Menschen, die sich das einfach nicht leisten können und diese ganzen Bußgeldbescheide zu bezahlen, die sie dann, wenn sie 2-3 Mal erwischt worden sind, letztens wieder noch eine Reportage gesehen darüber, und dann wirklich mal für ein paar Jahre in den Knast gehen, wie ein Schwerverbrecher, weil sie einfach arm sind. Das ist schon hart. Klar.
Ja, es wird ja irgendwie auch irgendwie nach, also die Schwere der Straftat nach dem Einkommen berechnet. Und je ärmer du bist, desto schwerer ist die Straftat. Das ist auch für Liv. Das ist unheimlich ungerecht.
Ja. Ja, mit dem 9-Euro-Ticket könnte das. Also es ist ja natürlich nur auf 3 Monate begrenzt. Ich frage mich, wie dann der Übergang wieder zurück sein wird. Mhm. Also ob das von den Menschen akzeptiert wird, wenn sie auf einmal wieder in Waben denken müssen oder in
Tarifwaben. Gab es auch
so komische. Ja, so hieß das nochmal in München. Da musste man auch. Wir sind ja zu Erding, wie habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Erdinger heute schon mal erwähnt habe. Das klingelt schon in meinen Kasten. Ja, da sind wir nach Erdingen gefahren von München aus und da musste man auch solche Zusatztickets kaufen, weil München, Erding ist ja irgendwo da außerhalb von München. Und da brauchte man, wie nannte sich das denn nochmal? Scheine oder Stationen, mir fällt es nicht mehr ein, aber es ist auch wieder ganz kompliziert, bis ich das rausgefunden habe. Also erstmal durch das Selbststudium, viele Minuten meines Lebens, ne, verbringt man dann irgendwo vor Websites und scrollt sich da durch. Bevor man jetzt nämlich gerade für eine größere Gruppe, ich war ja mit Schülern da und denke, oh Gott, ich bezahle hier jetzt, was weiß ich, 200 Euro für Tickets und am Ende habe ich das falsche Ticket, ne? Und ich kann es nicht mehr zurückgeben.
Ja, genau.
Da guckt man sich das Ganze 2- und 3-mal an und dann geht man aber doch nochmal zur Sicherheit zur freundlichen Dame oder zur freundlichen Herren dann am Infoschalter und stellt sich eine halbe Stunde an und dann sagen die einfach was ganz anderes. Also das kann dann auch passieren.
Ja, das ist wirklich total irre. Und jeder Verband kann seine Preise und die Regeln, also wie lange so ein Ticket dann gilt. Ne? Also zum einen, du brauchst für eine gewisse Entfernung eine Art von Ticket, aber dann hat dieses Ticket dann auch nur, weiß nicht, gilt da nur ein normales Stadtticket, gilt da nur 90 Minuten oder so. Ne? Ich meine, eigentlich sind Hin- und Rückfahrten eh ausgeschlossen und man bräuchte ein zweites, aber damit das nicht missbraucht werden kann, wird halt nach den Abstempeln halt 90 Minuten gerechnet und danach ist das Ding ungültig. Bei der Kurzstrecke ist es auch sehr witzig. Das gilt in Köln nur 20 Minuten und es gibt mit Umstiege, die 10 Minuten manchmal dauern, Strecken, die halt länger sind als 20 Minuten. dann fragt man sich, was gilt denn jetzt? Muss ich jetzt doch das teurere Ticket nehmen? Und dann haben von einem auf das andere Jahr, und zwar jedes Jahr, kann sich das ändern. Jedes Jahr im Dezember ist ja Fahrplanwechsel und da kann jeder Verband seine Spielregel einfach ändern. Mhm. Und diese Regel mit den 20 Minuten Kurzstrecke, die wurde leicht angepasst von der KVB mit, du darfst nicht mehr umsteigen. Du darfst also 20 Minuten mit der Kurzstrecke fahren, aber nicht umsteigen. Ja, wie doof ist denn diese Regel? Wenn man nicht das Glück hat, dass der Weg,
den man fahren will, dass das
weiß man ja nicht erreichbar ist.
Also auch wenn es nur, zwei oder drei Haltestellen darf man ja, glaube ich, nur fahren. Ne? Und
genau.
Da möchte man die letzte von der zweiten bis zur dritten, wenn die mit einer anderen Linie ist, ja nicht unbedingt auch zu Fuß gehen, weil dafür ist ja halt der ÖPNV gedacht, genau, dass man nicht
gehen muss. Und zwei Stationen waren bei mir auf dieser Gürtelbahn in Köln, das ist ja die 13. Und dazwischen kann zwischen zwei Haltestellen auch schon mal gut ein ganzer Kilometer sein. Also das ist so, das sind dann auch richtig große Strecken, die man da zurücklegen kann mit so einem Kurzstreckenticket. Hm. Ach, wie dem auch sei. Es ist tatsächlich kompliziert. Und mit diesem 9-Euro-Ticket haben wir jetzt ein Monatsticket geschenkt bekommen. Das ist ja auch etwas, ne? Normalerweise kaufst du ein Ticket für eine Strecke. Du kannst ein Tagesticket kaufen. Du kannst ein 9-Uhr-Ticket kaufen. Du kannst dir ein Wochenticket kaufen. Ein Monatsticket. Das Ganze noch in Abo abschließen. Und das hat alles zu unterschiedlichen Preisen, die sehr willkürlich wirken. Und ich habe zum Beispiel ein Jobticket seit Anfang des Jahres wieder. Obwohl ich kaum KVB fahre, habe ich irgendwann doch wieder angefangen, so ein Ticket zu haben. Denn es gibt gerade einen Arbeitgeberzuschuss zu Jobtickets. Ich weiß nicht, ob das nur im öffentlichen Dienst gilt oder auf Bundesebene oder auch woanders. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich kriege auf meiner Lohnabrechnung, weil ich das beantragt habe, 40 Euro zusätzlich. Weil ich jeden Monat 70 Euro an die Bonner SWB abdrücke.
Ach so,
für das Jobticket. Und 40 Euro kriege ich aktuell zurück. Natürlich nicht in den Aktionszeitraum, in dem wir jetzt sind. Das ist natürlich eingestellt worden für Juni bis August. Ansonsten würde ich ja Plus machen. Das ist ja Quatsch. Ich zahle jetzt auch nur 9 Euro. Na, das stimmt leider nicht. Ich kriege das 9-Euro-Ticket gar nicht für 9 Euro. Ich kriege es für 11,20
Euro. Das ist ja interessant.
2,20 Euro sind noch Verwaltungsgebühren, die Sie trotzdem nehmen dürfen bei Großkundentickets. Total willkürlich. Ich sag's nochmal.
Pass auf. Hast du schon ein
9-Euro-Ticket? Ich habe tatsächlich mein ganz normales VRS-Jobticket.
Ja. Und ich. Also genau, weil du es ja schon hast, ne? Weil du, ja genau, das hast du ja gerade gesagt. Aber ich möchte jetzt ja eins haben. Also, weil morgen fahre ich zu einem Konzert in Oberhausen.
Yeah.
Ne? Da wollte ich eigentlich heute auch noch drüber reden, aber das ist ja erst morgen und wenn die Folge kommt, ist es dann schon vorbei. Aber also jetzt ist es zu früh und wenn die Folge kommt, ist es zu spät. Mhm. Aber deswegen spreche ich in zwei Wochen. Machen wir ein kleines Plauder-Review von dem Konzert der Pet Shop Boys in Oberhausen. Das Konzert, auf das ich 2 Jahre warten musste. Wie viele Menschen auch auf andere Konzerte. Zweimal wurde es verschoben. West End Girls und das geht so. Oh, ich habe den falschen Sound. Nachher gibt es wieder Bass Sound. Wenn wir über Depeche Mode sprechen, aber dann muss ich das hier mal ein bisschen ändern. Ja, und da brauche ich ein Ticket.
Und Mensch. Zurück, was würde das normalerweise kosten? Von dir bis nach Oberhausen?
Ja, dann würde ich, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, weil sonst, wenn ich zum Beispiel nach Köln fahre, zu dir oder zum Konzert da, ne? Ja. Dann das schöne Tag NRW-Ticket für 31 Euro oder 32 oder sowas, ne?
31 Euro, liebe Leute, für ein NRW-Ticket, mit dem man nur einmal hin und zurück fährt.
Also, ja, genau. Also man kann den ganzen Tag im Kreis fahren, wenn man möchte.
Das aber tut einen man
Tag,
aber nicht.
Das tut man aber nicht, genau. Genau für sowas macht man das. Das lohnt sich, glaube ich, also für 5 Menschen, die zusammenfahren, gab es das, glaube ich, auch nicht viel teurer. 60 oder ja, 50 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber da ist es, glaube ich, echt günstig, ne, wenn man sowas vorhat. Umgerechnet. Aber jetzt ist es ja eine ganz andere Dimension.
Absolut.
Also ich nach Oberhausen hätte man wahrscheinlich die Preisstufe D oder D1 oder D2 oder sowas. Aber mit Hin- und Zurückfahrt wäre man wahrscheinlich auch bei 40 Euro, da hätte man wahrscheinlich auch das neue NRW-Ticket dann geholt. Ne?
Ja, ich glaube, du kriegst keine für ein D-Ticket, hätte man vor ein paar Jahren vielleicht noch für 11 Euro oder so bekommen, aber nicht für 9.
Hm.
Für eine Fahrt.
Ja, was muss ich denn machen, Mensch, Herr Verkehrsminister?
Also es gibt bestimmt 1000 Möglichkeiten, ein 9-Euro-Ticket zu kaufen. Aber das, was letzten vor 2 Wochen, als es losging, die meisten Leute gemacht haben, oder was du auch machen könntest, du machst einfach dein DB-Navigator-Konto auf. Also du hast wahrscheinlich ein Konto bei der Deutschen Bahn.
Das habe ich auf
meinem Handy, App. DB-Navigator.
Ja.
Und
das klingt wie so ein Science-Fiction-Film, der DB-Navigator.
Also schon eine Wahnsinns-App, DB-Navigator. Ich weiß gar nicht, wie wir früher ohne leben konnten.
Guck mal, jetzt sagt mir das, Reisende ab 65 Jahren reisen jetzt noch günstiger innerhalb Deutschlands. Hat das irgendwie eine Gesichtserkennungs-App oder was? Oder warum wird mir das angezeigt? Das ist Frechheit.
Also wenn ich den DB-Navigator aufmache, ich habe jetzt noch die letzte Suche raus, von Köln nach Münster, wollte ich mal gucken, wie lange dauert denn das jetzt? Und da drunter,
unter Fahrt
dem Suchbutton, finde ich direkt die Infos zum 9-Euro-Ticket.
Ja, ich gehe mal wieder auf, ich gehe mal zu, wohin gehe ich denn jetzt hier?
Reiseauskunft, da drunter hast du direkt gefunden, oder gehst du unter?
Reiseauskunft,
da drunter gibt es
die Infos zum 9-Euro-Ticket. Ich will ja einfach das Ticket.
Webseite. Du willst das Ticket direkt kaufen. Den zweiten Button da drunter. Tickets?
Nee, Verbundtickets, da kann man es alle kaufen.
Ja, das ist schrecklich.
AVV, VAB, MFG, VBB.
Genau. Nee, also wenn du auf der Startseite bist, der
DB-Navigator,
Reiseauskunft.
Reiseauskunft ist die Startseite. Achso, okay.
Genau, man halt hast auch du den Suchen-Button, darunter die Infos und ein noch darunter. Beides
mit
9-Euro-Ticket. Ja. Danke, Deutsche Bahn, dass ihr zweimal 9-Euro-Ticket dahingeschrieben habt.
9-Euro-Ticket, weitere Infos finden Sie hier. 9-Euro-Ticket, Deutschlandfall gültig für Monate Juni, Juli, August.
Zack.
Und welches nehme ich davon jetzt?
Ich nehme jetzt das Ticket für Juni.
Ja, soweit bin ich noch gar nicht.
9-Euro-Ticket. Abgebogen? Ist das auf der Webseite oder bist du noch in der App?
Jetzt bin ich in der App. Da steht drauf, 9-Euro-Ticket. Für 9 Euro fahren Sie einen Monat lang im Juni, Juli oder August im Nahverkehr durch ganz Deutschland. 9-Euro-Ticket, jetzt auswählen. Und dann kommt noch was mit Flatrate, deutschlandweit, spontan und mobil. Bitte beachten Sie. Möchten Sie das 9-Euro-Ticket für eine andere Person buchen? Nö. Hinweis, beachten Sie. Ach, ich beachte jetzt nichts. Ich mache jetzt auswählen.
Genau.
9-Euro-Ticket, das 9-Euro-Ticket. Berechtigt zu Fahrten im gebuchten Kalendermonat. Okay, ich nehme Juni.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass man es günstiger kriegt, wenn man gleich alle 3 Monate nimmt oder so, ne?
Nein. Nein, da gibt es kein extra mehr. Oh.
Ein historischer Moment.
Mhm.
Nur noch überboten von Boris Becker, als er sagte, ich bin drin. Und ich buche jetzt das 9-Euro-Ticket. Und auch böse Sachen jetzt gemacht mit diesem Satz, ich bin drin mit Boris Becker, ne? Im Knast.
Ja, im Knast. Der Witz wurde sehr oft gemacht, glaube ich.
So Memes, ne? Nicht nett. Ja. Moment, ich habe mit Login buchen. Ich habe doch ein Kundenkonto. Ich bin doch schon in der App drin. Warum werde ich jetzt in meiner Anmeldung? Na gut. Privatkunden. Benutzername. Ja, genau. Ah ja, guck mal, haben wir auch.
Na, hat er sich was gemerkt?
Sie selbst reisen nicht mit. Wie, Sie selbst reisen nicht mit? Doch, ich hab vor, selbst mitzureisen, ja. Ach so, dann kann man Tickets für eine andere Person. Das ist einfach blöd formuliert. Sie selbst reisen nicht mit. Weiter. Ich stehe neben mir. Bitte prüfen Sie Ihre persönlichen Daten. Ihre Adresse. Herr Michael, piep, Telefon, stimmt alles. Wie möchten Sie zahlen? Sicher und schnell. Schnell und schnell. PayPal. Mache ich PayPal. Weiter. Ist ja so aufregend. Sie werden zu PayPal weitergeleitet.
Ich hätte ja gedacht, dass es schneller geht, aber gut.
Ja, ich quassel jetzt ja auch viel dabei. Ich dachte, dass ich nicht so viel quassel.
Quasseln ist gut.
Sicherheitsüberprüfung. Ich kriege noch eine SMS oder sowas geschickt. Ich bin kein Roboter. Was macht eigentlich Henrik Wüst bei solchen... Also ich habe das mal schon groß angemerkt. Oder? Genau. Ich bin kein Roboter. Oh nein, wählen Sie alle Bilder mit Treppenstufen. Oh scheiße,
das sind jetzt Treppenstufen.
Wieso eine Treppe, die auf dem Boden
ist? Diese ganzen Ampeln nur wegen den Autofahrern gibt?
Ja, wegen so hier Artificial Dings da, Intelligenz, ne?
Mhm.
Für die autonomen Fahrzeuge. Mhm. Ich habe jetzt Na, guck mal, das ist aber schwer zu erkennen gewesen. Das eine ist noch so ein Staudamm oder so ein Aquädukt, das sieht auch ein bisschen aus wie eine Treppe, finde ich. Und da muss man aber schon, da ist nur eine Palme drauf. Ich mach mal die drei hier, hoffentlich habe ich Glück. Oh, ich bin kein Roboter. Ich habe das mit dem Roboter. Es gab ja mal so eine Zeit, letztens, vielleicht erinnerst du dich daran, da war Lockdown und die Kinder hatten keine Schule. Da mussten die Fernuni. ja, meine Kinder mussten Fernuni machen. Ja, ja. Also, genau, Fernunterricht machen, auch schon in der ersten Klasse. Und, nee, da war der schon, nee, warte mal, jetzt ist er in der zweiten, das muss am Anfang der zweiten Klasse gewesen sein. Da war, glaube ich, noch mit Schulendicht nach Sommerferien oder so, oder kurz vor Weihnachten, oder ich weiß es nicht mehr. Und wir haben ihm dann immer so ein iPad dahingelegt und eigentlich hat das auch ziemlich autonom auch gemacht. Und einmal mussten wir wirklich ihn eine kurze Zeit da alleine lassen und er hat dann angerufen und dann, genau, der war nicht ganz alleine, er war nicht, bevor das Jugendamt hier kommt oder so, ne? Die große Schwester war mit dabei und die haben das so ein bisschen gemacht, aber auf einmal, ja, kam auf irgendeine Seite, ich weiß nicht mehr warum, was er da gemacht hat, auf jeden Fall wurde er auch aufgefordert zu beweisen, dass er kein Roboter sei. Und dann rief er an und sagte, aber ich bin doch kein Roboter. Wie kommen die auf die Idee, dass ich ein Roboter sein könnte? Ich bin doch kein Roboter. Wie absurd. Hat bestimmt gedacht, so CP3, die C3PO vom Laptop oder so, was sonst passiert. Ja, naja. Ja. Jetzt kaufen, später bezahlen. Die wollen, dass ich Schulden mache.
Mhm. Ach, PayPal, ne? Mhm.
Aber ich mache Sparkasse Hagen-Herdecke.
Zack.
Zack. Noch ein Schritt. Schließen Sie Ihre Zahlung bei DB Vertrieb GmbH.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ticket. Ich glaube, jetzt habe ich
es. Ja, Bahntickets. Das ist wahrscheinlich wie jedes normale Bahnticket. Das ist ja nicht dein erstes Bahnticket, was du gerade kaufst. Dann auch sichtbar.
Achso, oh, jetzt muss ich nochmal runterscrollen. Jetzt kaufen, das war das, abschließen. Stimmt, oben war nur 4 von 5 so kleinen Strichen. Jetzt aber, vielen Dank. Ihre Buchung war erfolgreich. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise.
Weißt du auch schon, wie du hinkommst? Also ob du mit der S-Bahn, mit der Regionalbahn vom Nationalexpress oder Abellio Rail NRW, gibt's hier noch? Die sind insolvent, glaube ich,
ne? Nee, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, die waren pleite.
Ja, genau. Die haben sich irgendwie auch zurückziehen wollen. Das ist ja eigentlich.
Ich glaube, die saßen sogar hier in Hagen, wenn ich mich nicht.
Genau, die saßen in Hagen als Tochterunternehmen der niederländischen Staatsbahn. Genau, die Abellio.
Also, oder ich werde das folgendermaßen machen. Also, ich werde nicht ganz von Hagen fahren. Ich fahre vorher zu meinen Eltern mit dem Auto.
Aha.
Und dann fahre ich von Gelsenkirchen nach Oberhausen.
Ja, von Gelsenkirchen gibt es eine schöne Strecke nach Oberhausen, ne? Über Essen, Altenessen. Da bin ich auch schon aufgefahren. Und hinter Oberhausen wäre die nächste schon direkt Duisburg. Und in Duisburg gibt es eine schöne Gabel, da kann man nicht nur Richtung an der Richtung gedacht, Richtung Oberhausen fahren, sondern auch Richtung Mülheim. Und von Mülheim geht es dann direkt nach Essen. Und dann weiter Richtung Westfalen. Ja, ja, und überhaupt tut sich da eine Menge gerade an Verbindung. Seit ein paar Jahren gibt es ja dieses RRX-Projekt, was man ja auch mal an vielen Bahnen auch sieht, dass man mittlerweile meint, die würden nicht mehr Regionalbahn, also RB oder Regionalexpress, RE heißen, sondern RRX, was ein reines Werbemarketing-Ding ist, das jetzt gerade so ein Projekt läuft, um halt die ganzen Strecken zu verbessern, mit dem großen Ziel, die Taktung zu erhöhen. Zum Beispiel sollen alle 15 Minuten eine Regionalbahn von Köln nach Dortmund fahren. Und wenn man das mit verschiedenen Linien macht, ich glaube 5 von den 7 oder 11 geplanten, ich blicke da selbst nicht ganz durch, sind schon umgesetzt, mit 9 Bahnen, dann kann das auch gut funktionieren. Ja, und zum Beispiel gibt es jetzt auch eine Bahn, die von Köln über Gelsenkirchen nach Münster fährt. Und da kommen wir mal zu dem anderen Thema. Was macht man eigentlich mit dem 9-Euro-Ticket, das wir geschenkt bekommen haben? Wie gesagt, bis vor letzte Woche war ich ganz normaler Job-Ticket-Benutzer und habe ein Ticket für den VHS hier gehabt. Und jetzt habe ich komplett mit dem gleichen Ding, was billiger ist, ein Ticket für ganz Deutschland. Aber da muss man sich selbst, glaube ich, Grenzen setzen, weil wir sind beide keine 20 mehr und wir fahren nicht wie damals in den 90ern mit dem schöner Wochenendticket mit Regionalbahn quer durch Deutschland. Also das ist was dann ja zum Beispiel, ich habe es mal rausgesucht, von, was war das, von Freiburg nach Rostock. Kannst du das machen?
Also einmal quer, nicht quer, sondern längst durch Deutschland.
Längst durch Deutschland. Es gibt bestimmt längere Strecken, aber das ist mal so ein Beispiel.
Von Freiburg nach Sylt vielleicht?
Mit Regionalbahn, mit dem 9-Euro-Ticket, 4 bis 18 Stunden mit 6 bis 8 Umstiegen.
14 bis 18 Stunden.
14 bis 18 Stunden für eine Richtung. Das gleiche mit einem Regionalexpress und ab Hamburg die letzten paar Kilometer dann mit Regional, mit, also Intercity und Regionalexpress, dauert 9 Stunden mit einem Umstieg in Hamburg, kostet aber, kannst du auch machen, 150 Euro.
Na gut, also ich meine, das ist natürlich, also ich meine, 14 bis 18 Stunden, da ist natürlich auch viel davon an irgendwelchen Bahnhöfen wahrscheinlich oder hängst du da mitten in der Nacht rum, ne?
Also, richtig, weil die Verbindungen sind nicht optimal. Ich habe nur etwas rausgesucht, was tagsüber ist, dass dann früh morgens so 9, 10 Uhr losfährt und dann,
oder. Ja gut, aber 18 Stunden, also dann bist du ja schon wieder. Viel. Tag hat so 24, ne? Da müssen wir schon wieder. Aber schon da sind wir wieder bei so einem Thema, was ich letztens auch, als wir nicht mit dem ÖPNV, sondern mit dem Fernverkehr nach, wo sind wir nochmal hingefahren? In den Schwarzwald gefahren sind. Einen kleinen Kurztrip mit unseren Kindern. Da auch trotz ICE und guten Strecken, die man sich lange vorher rausgesucht hat und eigentlich ziemlich günstig, ne, mit 4 Personen und Kindern und so, dann ist auf einmal ein Zug verspätet. Und zwar der allererste. Also unsere Reise begann schon damit, dass wir in Hagen am Bahnhof standen mit den Koffern und es war kein Zug da. Da kam eine Viertelstunde zu spät und 30 Minuten oder sowas, wurde nichts angezeigt. Und der ganze Plan ist zunichte. Du kriegst die Anschlüsse nicht mehr oder du musst wie ein Irrer irgendwo hinrennen und auf einmal hast du dann, ich muss mal über Karlsruhe fahren statt über Stuttgart Stuttgart ist falsch, das wäre noch weiter gewesen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie Karlsruhe war auf jeden Fall dabei, das war nicht eingeplant und wir sind am Ende glaube ich 3 Stunden später angekommen als eigentlich geplant. Natürlich gab es dann die Hälfte des Fahrpreises zurück. Das ist natürlich schön, wenn man auch noch ein anderes Thema, sich mit dieser Fahrgastrechte-Geschichte beschäftigt, was über die App eigentlich ganz, die wir gerade bedient haben, eigentlich ganz komfortabel geht, aber auch nicht für alle Fälle, die man vielleicht erleidet, geeignet ist. Ne? Aber ja, da ging es eigentlich ganz unbürokratisch. Trotzdem möchte man das ja eigentlich gar nicht. Es ist so stressig, wenn man abends irgendwo eine Stunde an einem Bahnhof steht und dann auch noch gerade eben, das war wirklich so doch die letzte Teilstrecke, so eine S-Bahn, die aber eher wie eine größere Straßenbahn aussah, also wirklich ruckelte und zuckelte durch die Dörfer mit 27 Haltestellen oder sowas, die 1,5 Stunden bis zu unserem Reiseziel Baiersbronn dann wirklich brauchte. Enerviert. Ich meine, die Kinder haben zum Glück tapfer mitgemacht, ne? Aber das ist nun mal das, was natürlich auch mit dazukommt. Bei solchen Unterfangen, wenn man denkt, ich nehme es jetzt in Kauf, es kostet nur 9 Euro, ich fahre von Rostock nach Freiburg oder andersherum und dann bin ich am Ende nicht mit 14 Stunden, sondern mit 3 Tagen irgendwann mal in Rostock angekommen. Da muss ich aber auch schon sofort wieder zurückfahren.
Richtig. Ja, und ich dachte mir immer, das Maximum, was ich eine Strecke fahre, sind 2 Stunden mit Regionalbahn. Und da kommt man hier halt von Köln halt mit einer Strecke, mittlerweile mit einem neuen RRX bis nach Münster. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir noch nicht überlegt, was ich dann in Münster tue, aber Münster ist ja auch eine schöne Fahrradstadt. Und aber dass es überhaupt diesen RRX gibt, der jetzt auch von Köln nach Gelsenkirchen fährt, lange Zeit gab es das nicht. Und da ist exakt das gleiche Thema. Du hast einen Umstieg. Entweder du fährst mit der S-Bahn erst nach Essen und fährst von Essen dann nach Köln oder du fährst über Oberhausen, Duisburg und steigst da um oder in Düsseldorf, Gott bewahre. man möchte ja meinen, man ist ja fast da, wenn man in Düsseldorf ist, aber wenn du da einen schlechten Umstieg hast, dann fühlt man sich halt ziemlich abgehangen. Ne? Und man ist immer noch nicht da am Ziel, wo man hin möchte. Und Deswegen hatte ich die Fahrten, die ich dort in den letzten Jahren gemacht habe nach Gelsenkirchen, immer mit einem Intercity gemacht. Und der fuhr nur alle 2 Stunden. Ne? Also da war für mich klar, ich nehme alle 2 Stunden genau die Bahn und ansonsten will ich gar nicht mehr nach Hause. Naja, und das sind halt so Dinge, auf die man sich einlässt, aber die man verbessern kann. Und das ist der Punkt. Man muss jetzt einfach mal überlegen, welche Probleme gibt es jetzt und welchen Anspruch haben wir eigentlich an öffentlichen Verkehr,
Ja.
Nahverkehr? Wir haben jetzt recht privilegiert aus unseren Städter, Ruhrgebiets, Köln-Sicht gesprochen. Da ist es alles noch
Oh ja,
relativ
oh
gut
ja.
eigentlich ausgebaut. Das gibt noch ganz andere Probleme. Ich meine, du wohnst ja auch nicht direkt in der Stadt, sondern deswegen machst du ja die ersten Kilometer ja sogar mit dem Auto morgen. Denn danach wird es wirklich schwierig, ne? Also wir haben jetzt ganz viele Menschen in Deutschland, glaube ich, die dieses Ticket jetzt neu für 9 € kaufen können, bei denen aber nur einmal pro Tag der Schulbus fährt. Und
Naja, genau.
ich hoffe, dass diese Menschen sich davon nicht abschrecken lassen, sondern jetzt sagen, ich kaufe dieses Ticket trotzdem und ich schreibe mal auf, was ich damit machen möchte und was alles nicht geht. Und bring das mal an und bring das mal vor. Und ich habe heute noch gelesen, völlig verrückt, dass es ja schon damit anfängt mit den Bahnhöfen, die in Deutschland ja verfallen. Und Deutsche Bahn hatte 1999 noch mehr als 3000 Bahnhöfe. Mittlerweile sind es nur noch 600. Die haben einfach das ganze Zeug verscherbelt und 1000 davon an irgendeinen Immobilienfonds aus Großbritannien. Und ich
Ja,
dachte,
die
was machen die denn
Oligarchen.
damit? Oligarchen, genau. Und die wollen natürlich
Geld verschieben.
damit Geld machen, verdienen. Ne? Die sind nicht dazu da, um irgendwie ums zu dienen am Bahnhof und dafür zu sorgen, dass wir gut zu unseren Gleisen kommen und dass wir ein Ticket kaufen können, dass überhaupt das Dach dicht ist und sowas, sondern die sind dazu da, um damit Geld zu machen. Das ist schon, und weiß nicht, ob das wirklich,
Heuschrecken.
bei den meisten Bahnhöfen konnte man gar nicht ermitteln bei der Studie, mit wem man sprechen müsste, wenn man da was verbessern wollte. Das ist schon wirklich irre. Tja, und naja,
Was
der
ich mich übrigens
Tarifdschungel,
gefragt habe, achso, reiß ruhig weiter, ja.
genau, der Tarifdschungel ist ja noch das andere Thema, da sind wir vorhin ein bisschen drauf eingegangen, wo ich denke, da werden viele Leute jetzt sich erstmal nicht mit beschäftigen müssen, ne? 9-Euro-Ticket und ich kann damit fahren, abgesehen von ein paar komischen Ausnahmen, dass das 9-Euro-Ticket nur mit der DB Regio, einer Tochter der Deutschen Bahn, ausgehandelt wurde, aber nicht alle Regionalzüge von der DB Regio, sondern einige auch von der DB Fernverkehr befahren oder betrieben wird und da das Ticket stand gestern nicht gilt. Und ich denke mir, Leute, das könnt ihr niemandem beibringen. Wenn jemand mit einem 9-Euro-Ticket in euer Zug sitzt und ihr sagt, das ist kein DB Regio-Zug, hier gilt das 9-Euro-Ticket nicht. Und das hat die Politik auch völlig verpennt. Ich meine, das ganze Ticket wurde ja auch mit einer heißen Nadel gestrickt, ne? Ich meine,
Na ja, klar.
es ist sehr, sehr kurzfristig jetzt und ich hoffe, dass die kleinen Probleme, die ich jetzt gerade anspreche, auch noch eigentlich keine Rolle spielen in der Realität. Aber das zeigt, welche Probleme eigentlich dann ab September wieder auf uns zukommen.
Oh ja.
Dieses Ticket ist dann weg. Danach gibt es wieder ganz viele Tarifhürden und Preiswirrwarr. Naja, ich weiß nicht, ob man. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Also welches Bild wir am Ende vom ÖPNV in Deutschland haben.
Es gab ja diverse Horrorszenarien, ne? Also ähnlich wie die von den überfüllten Tankstellen. Aber das ist interessant, dass genau diese beiden Maßnahmen an einem Tag, die ja so diametral gegensätzlich sind, wie sie nicht anders sein könnten, nämlich die Autofahrer zum Autofahren zu motivieren, aber gleichzeitig auch auf die Schiene bringen zu wollen. Also einmal durch die den Tankrabatt. Und natürlich die Abführung des 9-Euro-Tickets. Ne? Genau, es hieß ja auch, bitte nicht vielleicht schon direkt am ersten Tag den Tank voll machen und die Schlangen an den Tankstellen und so. Und alles hat sich gar nicht so eingestellt. Und auch die überfüllten Bahnhöfe und Züge, das Chaos an den Ticketschaltern, das ist alles ausgeblieben, ne? Bei dem
Genau. Mal schauen, was
9-Euro-Ticket.
das Pfingstwochenende jetzt bringt. Da wird es noch mehr spontane Reisen geben.
Ja. Aber ich denke mal, also es werden keine, es gab ja auch schon so Memes, die so Züge aus Indien oder so zeigen, wo diese ganzen armen Menschen da draußen und üben auf dem Dach hängen und so, ne, wir zu Tausenden auf diese Züge da angewiesen sind. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das da so große, vielleicht zur Rush-Hour, aber da fahren ja vielleicht auch nicht immer genau die Leute, die jetzt sich zusätzlich dieses Ticket kaufen, ne? Weil das sind vielleicht eher so diese Freizeitmenschen, die nicht zur Berufszeit fahren, sondern eher am Wochenende.
Ja, und wenn man ICE ausfällt, dann wird es auch mal voll. Also das ist nicht zum ersten Mal, dass wir einen überfüllten Zug haben werden, ne? Wobei das auch interessant ist, der ganze ÖPNV, also auch die KVB hat das gesagt, wir sind jetzt ungefähr erst bei 70% der Auslastung, die wir vor der Pandemie hatten. Also viele sind immer noch im Homeoffice und nutzen den ÖPNV nicht wieder. Und sie rechnen damit, dass jetzt vielleicht 20% draufkommen. Und das kann natürlich zu Stoßzeiten oder zu bei Wochenendausflüglern oder so bedeuten, klar, dass es mal zur Überfüllung kommt.
Ja. Also das letzte Mal, als ich mit dem Zug gefahren bin, war, glaube ich, jetzt genau zu diesem Pink Floyd Orchester. Cover-Konzert nach Dortmund, von Hagen nach Dortmund, das ist ja nichts Großartiges, aber auch da. Das ist
sehr nah Verkehr.
Habe ich sogar Sitzplätze bekommen. Das, S-Bahn.
Genau.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt am Samstag ist in Oberhausen und nach Oberhausen und von Oberhausen nach Gelsenkirchen. Ich werde berichten, aber es ist ja nichts, also ich bin hier schon früher mal Zug gefahren, also daran ändert sich ja nichts.
Genau, jetzt haben wir übrigens viel über Zug gesprochen. Der Nahverkehr fängt ja auch eigentlich woanders an. Meist für das viele, stimmt, die in Wohnsiedlungen oder auf dem Land wohnen, fängt es mit einem Bus an. Klassisch oft noch mit einem Dieselbus. Die werden übrigens in Köln immer weniger.
Den riecht man schon, bevor man ihn hört.
In Köln hat man schon vor 5 Jahren oder so oder vor 6 Jahren angefangen, die erste Linie auf Elektrobus umzurüsten. Und das werden pro Jahr immer mehr. Und bis 2030 soll es in Köln keinen Dieselbus mehr geben. Das wird komplett auf Elektrobus umgerüstet. Und da die Ökostromverträge haben, ist das natürlich besonders förderlich für die Umwelt. Also der ÖPNV grundsätzlich ist ja förderlich für die Umwelt, weil da mehrere Personen in einem Fahrzeug sind, ne, in der Regel. Und dadurch ja schon entsprechend Kraftstoffe und CO2-Ausstoß gespart wird. Und dann noch das Ganze sogar fast CO2-frei passiert, ist das natürlich noch umso besser.
Genau, was haben wir noch? Der Strom, der erzeugt sich ja auch nicht von selbst, nicht?
Ja, da brauchst du mal ein Windrad in deinem Garten, Kollege.
Ja, ich habe hier schon ganz viele Windräder. Hinter meinem Schloss hier in Hagen, ne, da sind auch, kann ich auf meine Latifundien sehen und da die Windräder auch im Hintergrund. Manchmal drehen sich sogar.
Ja, in Köln kann man auch schon einige sehen. Wenn man Richtung Pulheim guckt ich glaube, ist das Pulheim? Doch da steht ein großes Braunkohlekraftwerk. Da stehen auch schon die ersten Windräder, oder wenn man sonst so über den Norden guckt und sieht Kraftwerke und hier das Müllverbrennungsanlage, alles sehr schön, wo auch Energie erzeugt wird.
Ja,
genau.
Woanders ist auch scheiße.
Ja, so ist es. Genau, ansonsten haben wir noch U-Bahn und S-Bahn. Ne? U-Bahn, ursprünglich der Untergrundsbahn. In Deutschland nennt man es mittlerweile
unabhängig. Ja, es gibt auch viele U-Bahnen, die überirdisch fahren, ne? Oder genau, teilweise auch.
Richtig, das ist sehr viel überirdisch. Und in Köln wird, glaube ich, nie wieder eine U-Bahn unterirdisch gebaut, nach dem Unfall mit dem Stadtarchiv vor 10 Jahren. Das Loch ist immer noch nicht zu. Die neue Linie, die gebaut wurde, die Nord-Süd-Linie, die wird bis zu den entsprechenden Punkten betrieben von beiden Seiten, aber das ist noch nicht durchgängig, und der Altstadttunnel, der auch an der Domhauptbahnhof vorbeikommt, der ist immer noch nicht entlastet worden, weil halt die Parallelstrecke näher am Rhein, am Rathaus und am Weidmarkt immer noch nicht durchgängig befahrbar ist. Aber auch das kommt. Ja,
da
sehr
gibt es
viel
ja noch die.
Modernisierung. Wie gesagt, die Züge der Deutschen Bahn werden auch modernisiert. Der RX, das ist ja teilweise so modern wie ein Intercity. Hat also Stromplätze und WLAN und alles, was wir früher oder vor ein paar Jahren nur aus dem Intercity Express kannten. Auch da gehen die ein bisschen mit der Zeit und man hat weniger Funklöcher, nicht? Genau. Und was auch noch völlig fehlt, ist natürlich dann eine Optimierung der Umstiege, ne? Also so gute Umstiegstakte oder so.
Oh ja.
Da hapert es manchmal schon hier in Köln, ne? Wo wenn zwei Bahnen sich treffen, wie am Gürtel, die 5 und die 13, da gibt's keine Optimierung. Liegt aber auch schon daran, dass die beiden Haltestellen nicht barrierefrei sind und man von einer Seite auf die andere rennen muss. Seit 10 Jahren gibt es einen Plan, dann eine neue Haltestelle zu bauen, aber man müsste dafür, glaube ich, 3 Bäume fällen und einfach mal anfangen, aber sie tun es nicht. Keine Ahnung. Und warum weiß ich da eigentlich auch dafür darüber so viel? Weil ich seit bestimmt schon 5 Jahren im Verkehrsclub Deutschland Mitglied bin und da 2 Magazine zugeschickt bekomme. Alle 2 Monaten, glaube ich, das Magazin, das deutschlandweite, namens Verkehr, die sich über so Dinge wie Design trifft, Mobilität für alle, also auch hier Fahrrad in der Stadt oder mobile Mobilität und wie sollen unsere Straßen und unsere Städte aussehen, kümmern. Und dann gibt es noch
Sind das so Magazine, die man dann auch liest? Also, weil ich kenne das so früher, also von, ja, genau, von früher, ne? Mein Vater hatte ja diese ADAC-Mitgliedschaft und da gab es immer dieses ADAC-Ding und das lag immer so rum und ich glaube, das hat nie einer gelesen. Oder auch.
Ja, es gibt, ich blätter da durch tatsächlich oft nur und bleibe an einer Stelle meist hängen, das ist in der Mitte, weil die sich auch sehr große Mühe geben, zu einem Thema schöne, ich zeig sie mal, Infografiken zu machen hier, ne?
Oh,
Wo
das ist
alles,
schön, ja.
das
Also
ist echt,
das ist userfreundlich.
das ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Ich glaube, so eine Mitgliedschaft im VCD kostet auch nicht viel. Und dann dazu kriege ich noch von VCD Köln, ich glaube einmal oder zweimal im Jahr, die Rheinschiene, quasi das Magazin der Kölner VCD.
Aber außer dieser Magazine, was hat man noch für Vorteile als Mitglied? Also, warum bist du
Gutes
Mitglied?
Gewissen auf
Warum?
jeden Fall. Also man
Ja, okay, ja.
unterstützt die Kampagnen des VCDs und die setzen sich
Ah.
halt für moderne Mobilität ein und auch die Probleme, die es mit Mobilität und ÖPNV gibt und im Fußgängerverkehr und so weiter und in Verschönerung der Stadt und so. Ne? Da gibt es natürlich noch ein paar andere Anreize, die ich aber tatsächlich nicht genutzt habe. Ich weiß nicht, ob man irgendwo noch Rabatte oder sowas hat, ne? So ganz klassisch. Ne?
Für das
Ja.
städtische Schwimmbad oder so.
Wie auch immer. Aber der VCD ist gar nicht so neu. Ich glaube, den gibt es schon seit den 80ern oder so. Und bietet, glaube ich, auch für Autofahrer sowas wie einen Schutzbrief an, so als Alternative zum ADAC, den ich natürlich nicht brauche. Ja. Ist.
Ja, das ist das mit diesem Punkt in Flensburg und ja, auch das mit dem Bierchen am Steuer und so. Wir wollen darauf jetzt nicht eingehen. Nein, nein. Auch das mit der Fahrprüfung und naja, beim dritten Mal hast du einen einfach aufgegeben.
Ich glaube, damit haben wir dieses Thema schon fast ausgiebig erschöpft. Oder hast du noch eine Frage zum öffentlichen Personennahverkehr?
Wir sind ausgiebig erschöpft, genau. Nein, also ich finde es eine coole Sache. Man muss es ganz attraktiver gestalten. Ich bin selber ja Immi in Hagen, so wie du Immi in Köln bist. Deswegen habe ich das nicht mehr mitbekommen, dass es früher in Hagen auch mal was gab, wie, also die Älteren sprechen davon wie eine Straßenbahn. Es gibt nämlich in Hagen gar keine Straßenbahn, es gibt nur Busse. Und die Straßenbahn wurde damals so, wurde mir zu Ohren getragen, entfernt, denn man wollte Hagen eine autofreundliche Stadt werden lassen.
Was in
Was
Osnabrück
dazu
auch
geführt hat,
passiert.
dass ja, es ist ganz, ganz Schlimmes in der Innenstadt mit dem Autoverkehr. Hagen ist auch geografisch ja so eine Art Trichter, was nicht ganz gut ist für die Luft, die unten von den Autos, die in diesem Trichter, also diese Feinstaub, ne, ist ein ganz großes Thema in Hagen. Da wurden jetzt schon an bestimmten Stellen in Hagen, in der City, ja, Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt mit Blitzern und so weiter und wird akribisch gemessen an, ne, solchen neuralgischen Punkten. Also es ist ganz schlimm, ne? Aber es gibt keine Tram mehr. Es gibt viele freundliche Autos oder eine
Genau.
autofreundliche Stadt.
Dafür gibt es so schöne Sachen wie Betonbrücken über andere Straßen. So und so.
Das
Also.
ist ganz schlimm. Also die Hagener, das ist also wirklich auch ein Also da möchte man einfach wieder wegfahren, wenn man da diese Brücke, die muss ich mal ein Foto von auch posten. Also die Brücke des Grauens in Hagen,
ja. Ja, das ist absolut
hässlich. In der Bahnhofsnähe.
Ja, genau, Bahnhofsnähe, wenn man ein paar Meter weggeht und sich an der nächsten Kreuzung treffen möchte und fragt sich, wo bin ich hier gelandet? Warum machen die das? Das ist so grässlich. Also natürlich hat auch Köln so hässliche Stellen, besonders wenn vierspurige Straßenverkehr mit einer U-Bahn, die nur für die eine Haltestelle nach unten gelegt wird und oben drüber noch quer eine S-Bahn führt. Das führt auch zu hässlichen Betonkonstruktionen. Aber sowas wie in Hagen habe ich noch nie erlebt.
Komm nach Hagen, werde Rockstar. Nee, Popstar. Erst ein Popstar. Ja, Popstar wäre jetzt eine Überleitung. Ich weiß, sind wir fertig mit dem Dings?
Ja, wir sind mal Verkehr? Durch damit.
Ja, genau. Ja, ich habe ja schon ein bisschen interpoliert am Anfang. Vielleicht ist der ein oder andere kundige Zuhörer mitbekommen, dass auf unser Pottermus-Jingle noch diese folgende Melodie gespielt wurde. Nee, fange ich mal an unten. Kennen wir alle, ne?
Oh ja.
Also, zumindest du kennst es.
Ich kenne es.
Es ist ja, ein Song von Depeche Mode. Der Band, ne, wir haben es gerade zu Anfang der Sendung schon erwähnt, die jetzt aus traurigem Anlass wieder in die Schlagzeilen gekommen ist, denn eins von den drei noch verbliebenen Bandmitgliedern, also es gibt Dave Gahan und Martin Gore und Andy Fletcher, der ist zuletzt verstorben vor einigen Tagen mit 60 Jahren. Völlig unerwartet, so wie es hieß. Und das habe ich vorgeschlagen, zum Anlass zu nehmen, mal ja Revue passieren zu lassen, wie wir so quasi mit dieser Band aufgewachsen sind. Denn irgendwie sind wir das ja schon. Teilweise sogar auch in einer, zumindest bei mir, einer sehr intensiveren Fanphase, die sich auch durch das Investieren vielen Taschengelds in Vinyl-Maxis zum Beispiel darin wiedergefunden hat. Ja, wie fing eigentlich alles an mit Depeche Mode? Kannst du dich noch daran erinnern, also wie du zum ersten Mal was von Depeche Mode überhaupt gehört hast oder Fetzen aus der Jugend, aus der Kindheit? Ich meine, wir sind ja, haben wir schon mal gesagt, Jahrgang 1977, Depeche Mode gibt es, glaube ich, seit 1981. Also irgendwann haben sich diese Wege gekreuzt.
Genau. Also klassischerweise würde ich denken, so bei mir hat das mit dem aktiv Musik hören und selbst auswählen, ne? Also hören tut man es ja vorher schon, durch Eltern oder eine Laube oder Oma. Das ist aber meist nicht die Musik, die man selbst wählen würde. Und das macht man so mit 10, 12 Jahren, denke ich so, ne? Ende der 80er hat das bei mir angefangen, so aktiv tatsächlich Musik zu hören. Und ich bin da auch, ich glaube, zum großen Teil dadurch, dass wir uns da auch damals schon kannten und du noch musikinteressierter warst oder früher musikinteressierter warst als ich, auch stark auch beeinflusst worden durch dich. Und das erste Album, was ich tatsächlich gekauft habe von Depeche Mode, war meine allererste CD, gemeinsam mit dem CD-Player gebraucht gekauft, einen Sony-CD-Player. War die Violator.
Ach, guck mal, das war auch mein erstes Album, allerdings in Vinylform. Ich habe sogar hier mal rausgesucht. Natürlich werden wir vielleicht auch mal so eine kleine Galerie machen. Es ist natürlich jetzt nichts besonders Aufregendes, irgendwelche Plattencover zu fotografieren, die man per Google-Bildersuche zuhauf bekommt. Aber es ist ja meine Platte. Ne? Es ist ja nicht irgendeine Platte, sondern es ist ja meine Platte. So, und wir haben hier die legendäre Violator. Warum ist die so legendär? Weil ich glaube, damit hat Depeche Mode wirklich zum Weltstar-Status gebracht. Ne? Das Album, was davor erschien, hieß Music for the Masters. Das haben sie damals noch ein bisschen ironisch gemeint, weil, sie hätten es eigentlich da noch nicht so wirklich damit gerechnen können, dass es wirklich so durch die Decke geht. Ja, aber fangen wir noch mal ein bisschen früher an. Ganz ironisch mit der Rose, ne? Mit der Rose, das Album mit der Rose. Dazu gehört der Song mit der Rose, die Single Weiße Rose auf blauem Grund, Enjoy the Silence. Das kennt ja nun wirklich jeden. Naja, also ich habe gesagt, so meine erste Erinnerung an Depeche Mode ist wirklich diese Melodie, glaube ich, ne? Das. Das Master and Servant.
Das würde man sonst heute noch machen? Also die Begriffe Master und Servant versucht man auch eher zu vermeiden, glaube ich, heute.
Meinst du, ist das irgendwas, was jetzt so, wie heißt es, Cancel Culture-mäßig nicht geht, oder?
Ja, also ich kenne das aus der Softwareentwicklung. Da hat man ja auch gerne von Master und Slaves gesprochen. Und
ja, stimmt.
Und auch der Hauptstrang einer Entwicklung ist immer der Master Branch. Und das macht jetzt keiner mehr. Seit ein paar Monaten, glaube ich, in der Software GitLab oder so, heißt der neue, der Hauptstrang jetzt immer Main Branch. Weil, naja, all diese Begriffe, die man sehr stark auch noch verbindet mit der Sklaverei in den USA.
Ja.
Und nicht nur da, die versucht man eigentlich zu vermeiden, weil sie tatsächlich auch verletzend wirken können.
Ja, ich weiß nicht, ob es war Master and Servant bei dem Song. Die Lyrics von Martin Lee Gore, das ist ja derjenige, der die Hauptarbeit beim Songschreiben macht, ne? Sind häufig ja so ein bisschen kryptisch und auch mehrdeutig, ne? Also zu dieser Zeit haben die alle viel Leder getragen und man hört auch so Peitschen-Sounds und sowas. Es hat so leicht.
Wollte ich auch sagen, es war auch sehr sexualisiert, was in der Phase auch gesungen wurde, ne? Also wenn ich mich so an Stripped und Question of Lust und Question of Time erinnere.
Ja, Little genau, 15. Es hat alles irgendwie so Assoziationen auf den ersten Blick, aber eigentlich sind es meistens Metaphern, ne? Also das heißt, hier Stripped, das hieß ja eigentlich nicht Let me see you stripped down to the bone without your television and also man möchte eigentlich jemanden kennenlernen, also das heißt, sein eigentliches Wesen sollte man offenbaren, so das, ne? Also klar, aber das ist natürlich so, was dann vielleicht auch bei den Radiosendern
aber so Question of Time ist schon sehr eindeutig, oder?
Ja, das ist doch, and have their fun with my little one and you're only 15 und so weiter, ne?
Genau, und das ist alles nur eine Frage der Zeit.
Ja.
In der paar Zeilen steckt so, lass mich der Erste sein, sonst kommen die anderen und so. Also
Ja. Oder ich hatte es auch immer so verstanden, ist es nicht so aus der Perspektive eines sorgenden Vaters vielleicht, der sich um seine pubertierende Tochter Gedanken macht und Sorgen macht. Und diese eine Zeit ist auch gut. I know my kind, you know my kind, what's going on in our minds. Also ich weiß schon ganz genau, wie die anderen Männer so ticken, deswegen, ne, passe ich mal lieber auf meine kleine 15-Jährige.
Kann natürlich sein.
Bei Little 15 auf. Auch Little 15, auch ein anderes Lied aus vom Music for the Masses. Wie geht das nochmal? Genau. Ja, das mit Streichern dann eigentlich, Streicher-Samples natürlich. Little 15, ich denke mal auch, oho, ja, eine Schulmädchen-Report oder was? Aber das ist, glaube ich, auch ein Song, da geht es auch wieder um was ganz anderes. Ich glaube, da geht es um eine ältere Frau, die eine Beziehung mit einem Jungen mit einem Jungen hat oder so. Also auch, ja doch, dann ist es doch ja wieder so in diese Richtung. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist es auch nur das auf der Oberfläche. Könnte auch sein, dass es ganz harmlos ist. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass Depeche Mode, also das, was ich damit mit dem Master and Servant in Verbindung bringe, ist, dass man hat ja früher diese Lieder gehört, da konnte man noch nicht Englisch, ne? Hat das also nur lautmalerisch wahrgenommen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das für ein Lord, von dem da immer gesungen wird? It's a lot. Also, so fängt dieses Lied hier an, sehr charakteristisch, ne? Und it's a lot like life. Also das ist schon so sehr wie im wahren Leben, ne? It's a lot like life. Aus dieser Textzeile kommt das eigentlich, aber das erschließt sich einmal danach erst viel, viel später. Das haben Mädchen in meiner Grundschule gehört. Da waren irgendwie zwei oder drei, die große Depeche Mode-Fans waren in der vierten Klasse. Das kann ich, glaube ich, noch nachweisen an den Einträgen in meinem Freunde- und Freundinnenbuch aus dieser Zeit. Da wurde neben Aha häufig Depeche Mode eingetragen. In interessanter Schreibweise auch häufig, ne? Mhm. Kennst du den, das weiß ich noch, den Song von Aha? Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon mal, Interpolation, ne?
Ja.
Tech-om-mi, T-E-K-O-M-M-I, lautmalerisch in meinem vierte Klasse Buch eingetragen, als Lieblingslied. Ja, und irgendwann so mit der Zeit, ich glaube, das war dann schon die weiterführende Schule, da gab es auf einmal so einen riesen Radio-Hit. Ja. Personal Jesus.
Mhm.
Da haben die früheren Synthie-Popper auch zu Schlagzeug und Gitarre gegriffen und es ging dermaßen durch die Decke. Ja, mittlerweile hatte ich schon so ein bisschen was an Depeche Mode-Material zu hören bekommen. Ich habe zwei ältere Brüder, einer davon war eher dem Punk verfallen und der andere so eher dem, sag mal, Mainstream, bisschen Progressive Rock, bisschen Synthie, alles Mögliche, ne? Und der brachte dann irgendwann mal dieses Album, das Live-Album 101, was im Rahmen der Music for the Masses Tour entstanden ist. Das 101. oder damals auch das Konzert, was die Tour abschloss, aus der Pasadena Rose Bowl, einem Footballstadion, ne, glaube ich.
Das ist ein Footballstadion.
Ein Riesenauftritt.
Das hatte ich mir auch tatsächlich zu Weihnachten gewünscht, die CD. Und die war auch gar nicht so günstig, weil die als Doppel-CD. Das ist einer der ersten, die voll digital produziert wurden. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es was Besonderes ist. Aber viele CDs wurden damals noch quasi analog produziert und dann erst digitalisiert. Und bei der wurde es wohl die komplette Produktionsstrecke, also man redete davon DDD, also von den drei Digitalisierungsstufen.
Genau, das hat man früher immer so diese drei Buchstaben auf den CDs, ne? AAD, ADD, DDD.
Genau, und das war der DDD.
Ja. Ja, und da genau, das stimmt, da muss ich eigentlich noch einen Schritt vorher gehen, dass da nicht schon die Live-Version, die als Single rauskam von Everything Counts.
Mhm.
Everything Counts in Large Amounts. Das hat mich, glaube ich, so richtig so auf den Trichter Depeche Mode gebracht. Ne? Und dann gab es diese 101 Doppel-CD, die mein Bruder mir auf Kassette überspielt hat und die habe ich also so rauf und runter gehört. Es war ja dann praktischerweise auch schon so eine Art Best-of-Album in Live-Format, ne? Weil ja natürlich in den Konzerten dann die bis dahin größten Hits dann ja gespielt worden sind und einige Songs des aktuellen Albums, so wie das jetzt die meisten Bands ja machen, bis auf Depeche Mode, die, ja gut, ich spekuliere einfach mal, dass es mit dem Tod von Andy Fletcher eigentlich auch das Ende der Band sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal auf Tour gehen, nochmal ein Album aufnehmen, weil es einfach nicht mehr diese Band ist, ne? Also es sind nur noch zwei davon übrig, die sowieso schon seit einigen Zeiten ja mit Tour-Keyboarder und Tour-Schlagzeuger auf Tour gehen, aber trotzdem, ne, man könnte jetzt sagen, ja gut, sind ja immer noch in der Lage, Musik zu machen, und aber ich glaube, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich denke, dass diese Konstellation einfach dadurch zerbrochen ist, ne, und sie sich einfach nicht mehr als Band, als Depeche Mode fühlen können. Also würde ich jetzt einfach mal spekulieren, das war's. Und in den letzten Jahren haben sie auch auf ihren Konzerten schon immer weniger der aktuellen Alben gespielt und immer mehr der alten Hits, weil man doch merkte, ja, ich glaube, diese Alben, die waren eigentlich nur noch ein Alibi, um wieder auf Tour zu gehen und die Stadien zu füllen. Also richtig, richtig begeistert haben mich die letzten drei oder vier Alben schon nicht mehr.
Aber die Fans haben ihn auch Jahren nie verübelt, ne? Ich meine, 42 Jahre Bandgeschichte haben sie jetzt zusammenbekommen. Und egal, wie schwach die Alben der letzten, drei Alben waren, ne? Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich auf Vinyl nur Delta Machine und ich weiß gar nicht, warum. Es war einfach nur so ein Nostalgie-Trip und ja komm, dann kaufe ich es mir auch auf Vinyl. Ich habe mir irgendwann auch anfangs, ich glaube 2005, nochmal einiges alles auf Picture Single gekauft. Aber mir ging es so ähnlich wie dir. Die letzten Alben haben mich tatsächlich nicht mehr gecatcht.
Also was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, wie das früher war, wenn man in in den 80ern, Ende der 80er, Anfang der 90er in so eine Fangeschichte eingetaucht ist und sich auf einmal mit einer Band beschäftigt hat. Man hat ja heute natürlich alle Informationen, die man braucht und alle Musik, die man braucht, auf einen Klick zugänglich. Die Informationen über Depeche Mode holte ich mir natürlich über die Bravo, was man so hatte.
Ja.
Und über ja so solche Fanbücher, die man auch mal so kaufen konnte, ne? Zu Bands irgendwie so pseudojournalistisch zusammengetragen wurde. Ich weiß nicht, wie weit das von den Bands dann autorisiert worden war. Aber da gab es viele Fotos und viele Berichte, wie die Platten entstanden sind und so weiter. Das war einfach damals total interessant, weil man sich in so eine neue Welt da irgendwie eingelesen hat und auch sich mit diesen Charakteren in der Band vertraut gemacht hat. Jeder hatte da irgendwie so seine eigene Rolle. Es war ja damals noch gegründet worden, da war ja noch Vince Clark dabei, Nur für das erste Album. Das ist, den kennt man von Bands wie Yazoo und Erasure, mit dem eine andere Synthie-Pop-Band, mit der Vincent Clarke immer noch sehr erfolgreich unterwegs ist. Nicht in diesen riesigen Sphären wie Depeche Mode, aber naja, die haben halt einen Namen. Und er ist auch diesem analog Synthie-Pop treu geblieben. Das erste Album von Depeche Mode war ja sehr verspielt. Die waren ja auch noch sehr jung damals, ne? So um die 20, glaube ich, ne? Müsste es ja vielleicht 19, 20 müsste es da gewesen sein. Ja, und was kennt man vom ersten Album von Depeche Mode? Natürlich das hier. Und dann, genau, setzt nämlich Andy Fletcher ein. Viele Menschen heutzutage, oder viele Fans fragen sich, ja, was macht eigentlich Andy Fletcher oder was machte er in der Band? Welchen musikalischen Part spielte er eigentlich die ganze Zeit über? Man weiß, Dave Gahan, natürlich der Sänger, seit einigen Alben hat er sich auch ein bisschen das Recht, eigene Songs zu schreiben, erkämpft und so zwei, drei immer auf den Alben eingebaut. Auch nicht unbedingt die schlechtesten der Alben, also gerade weil jetzt die Martin Gross Songs in der letzten Zeit geschwächelt haben, aber naja, und ja, natürlich Martin Gore, der Songwriter und der die Demos dann auch irgendwie zur Band brachte. Ein elementares Mitglied war vom zweiten Album bis in die 90er hinein, bis zum Album Songs of Faith and Devotion, Alan Wilder, der dann nach der Tour Songs of Faith and Devotion ausgestiegen ist, der aber eigentlich für viele Fans derjenige ist, der für den charakteristischen Sound von Depeche Mode verantwortlich war. Der halt aus den Demos von Martin Gore diese Klanggebilde halt einfach geschaffen hat. In vielen, so wie ich es jetzt auch häufig gelesen habe, dann auch in langen Nächten und Studio-Sessions mit den Produzenten und Soundingenieuren. Zum Beispiel, das, wofür er wirklich verantwortlich zeichnet, ist, dass Enjoy the Silence diese Upbeat-Disco-Nummer geworden ist. Martin Gore wollte darauf eigentlich eine sehr besinnliche, beschauliche Ballade machen, ne? Aber naja, das war wohl Alan Wilders Idee, dass es der Song geworden ist, den man jetzt heute kennt und der so erfolgreich geworden ist. Und viele denken auch, dass mit dem freiwilligen Rückzug Alan Wilders aus der Band es auch mit der Band dann auch bergab ging, musikalisch. Es kam natürlich auch noch in den 90ern was Tragisches hinzu, was auch viele Fans geschockt hat, denn Dave Gahan war kurze Zeit wirklich auch tot. Genau. Er musste wiederbelebt werden nach irgendeinem ungünstigen Drogencocktail, den er wohl zu sich genommen hat. Ne? Ja, und er hat sich wieder berappelt, ne? Und ist wie Phönix aus der Asche sozusagen wieder auf die Bühne gekommen. Depeche Mode hatten ein Comeback, aber musikalisch konnten sie meines Erachtens nicht mehr an die Qualitäten der frühen Songs und auch auf was den Sound angeht anknüpfen. Das war, finde ich, auch nämlich so eine, ich wollte, bevor ich von den Sound zu sprechen komme, die Frage, was macht der Andy Fletcher in der Band? Er wurde häufig belächelt als derjenige, der auf den Konzerten und dem, da steht, eine gute Zeit hat und ein bisschen klatscht und so, ne? Und zwar ab und zu mal hier mit zwei Fingern irgendwas auf dem Keyboard spielt.
Ja, und ich habe noch befeuert, das Gerücht, ne? In diesem Tourfilm zur 101 wurde er ja auch gefragt, ne? Und da sagte er ja auch, klar. Dave ist unser Sänger, Martin schreibt unsere Songs und ich und hier Alan Wilder macht die Musik und ich hänge hier rum.
Ja, und ich feiere hier ein bisschen ab. Sei es ihm gegönnt. Ich glaube, er hat viel auch im Bereich Management gemacht. Er hat sich da ein bisschen schlau gemacht, was die anderen wahrscheinlich eher nicht so interessiert hat. Ne? Und aber trotzdem, zumindest auf den ersten beiden Touren kann man es ganz gut sehen. Da gibt es ein Video, habe ich jetzt auch noch auf YouTube entdeckt, aus dem Jahr 1982 zur Broken Frame war da das Album, das als Alan Wilder schon dabei war und beziehungsweise der war noch nicht an dem Album beteiligt, aber schon auf Tour dabei sozusagen als Ersatz für Vince Clarke. Da haben die schon ein paar neue Songs gespielt. Die dann damals schon
Martin Gore gespielt waren sie schon zu dritt. Ja.
Genau, es war eine kurze Zeit, wo sie zu dritt waren und dann gab es die Single Get the Balance Right, an der war dann schon so als Übergang zwischen Broken Frame und dem nächsten Album Construction Time Again. Und da war dann schon bei dieser Single, die dann nicht auf dem Album erschienen ist, was häufig auch mal der Fall war, Alan Wilder beteiligt und dann schon vollwertiges Bandmitglied und nicht nur vorübergehender Tourmusiker. Und Andy Fletcher ist der Bassist der Band. Eigentlich. Er spielt die Bass, den Bass-Synthesizer, oder die Bass-Synthesizer-Sounds. Denn nach diesem kommt Folgendes. Kennt man übrigens auch von der Maxi, die du im Hintergrund stehen hast. Mhm. Ich glaube, auf der Maxi-Version fängt nach dem prägnanten Drum-Computer-Beat setzt dann bei der Maxi-Version erst der Bass ein. Ne?
Hoppla.
Und wenn man genau
hinsieht... Top-Hit aus England steht auf der Maxi, da ist ganz groß drauf.
Genau.
Der man eine Perserkatze in weiß sehen kann. Schwarz-weiß, das ganze Cover.
Ja, ich glaube, das ist ein... schon eine Reissue oder so, ne? Also nicht mehr, noch nicht die erste Auflage.
Habe ich ja erst in den 90ern gekauft.
Ich glaube, da war irgendwas anderes drauf. Ich weiß nicht genau, was das genau, aber kann man im Internet finden. Ja, und der Mann kann zumindest Basslinien spielen oder konnte das, ne? Und manche von denen jetzt auch nicht unanspruchslos. Weil man merkte, bei einigen Songs, wo die Basslinie schneller gespielt wird und auch ja durchgängig quasi gehalten werden müsste. Da spielt er den Bass nicht. Da läuft das auch von dieser legendären Bandmaschine, ne? Die auch wie so ein viertes Bandmitglied an der Stelle, wo eigentlich der Schlagzeuger steht, auf der Bühne stand und so aufrecht, sodass man das Band mitlaufen sehen konnte. Ne? Das war, dafür war der Peschmot ja auch bekannt, dass sie gar keine Hehl rausmachten, dass sie zu Playbacks spielen. Aber bis das meiste dann haben sie zumindest in dieser frühen Phase wirklich auf die drei Keyboarder verteilt und gleichzeitig gespielt und gesungen. Alan Wilde hat die etwas komplizierteren Parts gesungen. Ich glaube, er war auch jemand, der deswegen wurde er auch in die Band aufgenommen, weil der auch musikalisch vorgebildet war, so Piano-Unterricht mäßig. Und der hat dann auch teilweise ja gegenläufige Melodien mit zwei Händen dann gespielt und gleichzeitig noch gesungen. Also da war der echt fit in dem Bereich, ne? Ja, und ich habe mal ein bisschen in diesem Video, das können wir auch noch verlinken. Das sind übrigens die gleichen Aufnahmen, auch eine erschienen auf Maxis in den 80ern von Everything Counts, Love in Itself und Get the Balance Right. Da gab es Maxis, auf denen vier Live-Tracks jeweils drauf waren auf der B-Seite. Auch das muss für Fans damals echt ein Highlight gewesen sein, dass man auf so an Live-Aufnahmen rankommt, ne? So viele, das war ja nicht so gang und gäbe, dass es da irgendwelche Live-Alben oder Live-DVDs oder natürlich da keine DVDs oder Live-Videos oder sowas gab, ne? Das ist diese Aufnahme von diesem Konzert. Da sieht man, wie Andy Fletcher die Basslinien spielt. Auch übrigens eine sehr prägnante Basslinie aus einem Song aus dem Album von 1981 von Speak and Spell ist, ich muss das hier mal so ein bisschen hier verändern, den Sound. So. Kennst du? Das ist der einer von beiden, von zwei Songs, die schon auf dem ersten Album von Martin Gore geschrieben wurden.
Okay.
Tora, Tora, Tora.
Ach. Ja, lange nicht gehört.
Und das ist auch, der sticht heraus aus dem Album Speak and Spell, weil der einfach musikalisch viel anspruchsvoller ist als diese sehr fröhlichen, auch was die Akkorde oder die Tonarten angeht, ne, als das, was die Vince Clark damals geschrieben hat. Also man merkt schon, bei Martin Gore geht schon so ein bisschen in eine etwas düstere Ecke, ne? Und diese ganzen Sounds, irgendwann später haben die ja das Sampling entdeckt, ne? Also weg von diesen Analog-Synthesizern hin zu Samples. Die sind in die Natur gegangen, haben irgendwie Autos kaputt gekloppt, genau, oder irgendwas, irgendwas von runtergeschmissen und haben das alles aufgenommen und dann im Studio Songs daraus gemacht. Ne? Und das hört man ganz prägnant auf dem Album Construction Time Again. Da gibt es einen Song Pipeline.
Mhm.
Der besteht nur aus Samples. Da hört man so Ping-Pong-Bälle und irgendwelche metallischen Geräusche. Man kann wahrscheinlich gar nicht mehr so genau herausfiltern, was das mal gewesen sein muss. Auch dazu gibt es, glaube ich, ein Video von diesem Vaughn George, wo dieses mit dem damaligen Produzenten die Tracks auseinandergenommen werden und nochmal gesagt, was sie da aufgenommen haben. Auch ganz interessant. Ja, und das hier von Master and Servant, dieses Peitschen und so weiter. Dann gibt es Blasphemous Rumors, auch wieder so ein düsterer Song über Mädchen, die vorzeitig aus dem Leben scheiden. Und die Frage, ob Gott wirklich ein Zyniker ist, dass er sowas zulässt. Und,
hat er nicht einen kranken Humor?
Ja, genau. Ich möchte ja keine gotteslästerlichen Gerüchte in die Welt setzen, aber ich glaube schon, dass Gott da doch einen schlechten Sinn, kranken Sinn für Humor hat. Da ist die Zeile drin, she ended up on a life support machine. Und wenn der Song schon quasi vorbei ist, das ist der letzte Song auf dem Album, gibt es ein bisschen Pause und man hört dann so ein Atemgeräusch. Ne? So, das ist vollkommen fast schon gruselig. Dazu so wabernde Bass-Sounds. Ne? Das haben sie auch öfter gemacht, dass sie so Zwischenstücke auf den Alben hatten. Ne? Einfach so atmosphärische
Interludes.
Interludes, genau, ja. Mhm. Oder halt so Outros auch, ne? Wie bei Miss Rumors. Ne? Ganz, ganz innovative
Dinge. Richtig, ne? Darüber kann man stolpern, wenn man heute mal einfach so bei Spotify in irgendeinen dieser Tracks rein spielt und man fragt sich, wo kommt das denn jetzt her oder wo führt das hin? Und dann bricht es ab. Ne? Also es ist, wenn man einfach nur eine Playlist hört, wo die drin sind.
Ja, genau, wenn du so random, ne, ein Stück, das eigentlich nur die Funktion hat, zwei Songs zu verbinden, aber dann, wenn das so für sich alleine gestellt wird, ne, ist es aus dem Kontext gelöst, wird man gar nicht erwarten, ne.
Genau.
Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in unserem Plattenladen unseres Vertrauens in Gelsenkirchen stand. Und natürlich, es gab noch keinen Spotify. Man musste sich jeden einzelnen Song sozusagen erwirtschaften, indem man sich Maxi-Singles kaufte. Und auf Maxi-Singles sind zwei Stücke drauf. Die Maxi-Version auf der ersten Seite, das ist der Single, und auf der zweiten Seite die Maxi-Version der B-Seite. Ne? Oder vielleicht auch noch eine zweite Remix-Version oder sowas. Aber schon sehr überschaubar.
Oder Songs wie Oberkorn.
Hieß, glaube ich, Phonak, ne?
Im Phonak
hieß der, Gelsenkirchen.
Ja. Im Bahnhofscenter.
Habe ich wirklich häufig die Depeche Mode Platten durchgeblättert und mir jedes Cover einzeln angeguckt und gedacht, wie heißt der Song, wie sieht das Plattencover aus, wie klingt der wohl? Weißt du, Shake the Disease, da sind irgendwie so zappelnde Strichmännchen oder sowas drauf, ne? Was ist Shake the Disease? Worauf könnte es da gehen? Ne? Irgendwie mal Platten im Wörterbuch gekauft, ja, Disease, Krankheit, was für eine Krankheit? Da geht's, glaube ich, um Liebe, ne? We don't need this disease. Gibt's auch noch was von einer anderen.
Eine ganz andere
Band. Guten Band. The Editors. Ja, also, und nach, ne, wurde das dann halt so zelebriert. Bis wir dann zum ersten Mal auf dem Konzert waren, 1990, zur Violator Tour.
In Dortmund, in der Westfalenhalle.
In Dortmund. Die Westfalenhalle. Wahnsinn. Wir waren klein und haben nichts gesehen. Du vielleicht, Mendo,
genau, ein bisschen größer. Ich war ein Stück größer. Ich habe ein bisschen was gesehen.
Wir hatten noch einen Freund dabei und seinen Vater und meinen großen Bruder und seine Freundin, jetzige Frau. Ab und zu hat uns der Vater des Freundes mal auf die Schultern genommen. Da konnten wir mal die Band sehen. Es war super. Das war auch sowas, wo man damals noch super Wunderkerzen dabei hatte. Ne? Das war, glaube ich, so noch die Zeit, in der das zum Equipment gehörte vom Konzertbesuch. Es kommt die Ballade, Wunderkerzen gehen an. Mhm. Das war, glaube ich, damals Waiting for the Night.
Oder Feuerzeug.
Und das ist wahnsinnig. Oder Feuerzeug gehalten, bis die Finger dann wehtaten.
Ja, liebe Kinder, heute könnt ihr euer Handy in die Luft halten.
Ja, das machen sie sowieso, weil sie von vorne bis hinten das Konzert filmen. Und nicht mehr die Band selbst sehen, direkt, sondern durch diese
Lass uns nicht in diese Seuche abtauchen.
Die Jugend von heute, meine Güte. Ja, das daran kann ich mich irgendwie noch erinnern, wie wir in die Halle reinkamen, wie das Licht ausging, wie das Intro startete, ne, und dann der Vorhang fiel. Der war ja ziemlich hoch, also den Fall des Vorhangs haben wir, glaube ich, mitgesehen. Dann gab es noch Leimwände, ne? Also hinten, das weiß ich noch, wir kamen in die Halle rein, es gab irgendwie dann noch so eine Rollstuhlfahrer, abgetrennte Rampe, da hat mein Bruder jemanden begrüßt, einen Freund von ihm, einer dieser Rollstuhlfahrer, die sich da zufällig getroffen haben, und daneben waren diese, die Kameras, die Projektoren, also die Kameras und die Projektoren für die, also wie im Kino, ne? Also richtige Filmabspielgeräte. Für die Videoleinwände. Die müsste ja natürlich richtig ausgerichtet worden sein und sowas. Ne? Heute gibt es LED. Da besteht die ganze Bühne aus LED. Ja. Und das, einfach diese Songs mal live zu hören und damit zu feiern. Also das, so oft habe ich dann Depeche Mode gar nicht gesehen. Ich meine, gut, die haben jetzt auch nicht so viele. Also zu jedem Album dann eine Tour, es kam so alle drei, vier Jahre ein Album raus. In den 90ern Zweite Hälfte war ja dann eher nix, weil es ja nicht wusste, man nicht wusste, wie es nach diesem Zusammenbruch von der Garen überhaupt weitergehen würde. Dann kam Ultra, Ende der 90er Jahre, das Comeback-Album, ne, wo sie dann zu dritt weitergemacht haben, auch ohne Alan Wilder.
Waren sie da nicht sogar bei Harald Schmidt?
Das könnte sein.
It's No Good.
It's No Good, ja.
Ich glaube schon, ne.
Und da erinnere ich mich zum Beispiel noch daran, das war zu unserer Abi-Zeit und in der Nacht vor dem Abi-Scherz, als wir die sozusagen durchgemacht haben, da haben wir dieses Album gehört. Ja. Das ist irgendwie jetzt, ja,
das hat sich
nichts Besonderes sonst damit verbunden.
Ja.
Aber das
Songs on Faith and Devotion verbinde ich noch eine Freizeit beziehungsweise einen Ausflug in einem Bungalowpark in Niederlande wahrscheinlich um Ostern oder nee, 1. Mai rum, irgendwie sowas. Ja,
da haben wir das. Ja, da war das gerade raus. Ne?
Mit
da
dem Disco-Inferno gehört.
Ja.
Das waren so kleine Mini-Passivboxen, die wirklich, wirklich, wirklich schlecht waren. Aber kein Strom brauchten.
Ja. Da haben sie den Song so ein bisschen weiterentwickelt in Richtung ja, Grunge und was damals so angesagt war.
Ja, Gitarrensound. Da hatte man schon sich gefragt, ist das Ende der Synthie-Band?
Ja, genau. Sie haben Gospel, ne? Sie haben zwei Gospel-Songs darauf gehabt, Condemnation, Get Right With Me. Und ja, als Hit ne, damals, in der, also ich glaube, der größte Hit, der jetzt heute auch noch, ja, I Feel You und Walking In My Shoes. Ne?
Das sind ja, und In Your Room ist auch drauf, ne? Das ist auch großartig. Ja. Auch vor allem genau, diese spezielle Version, die sie noch gemacht haben als Single-Auskopplung. Also,
die habe ich letztens noch gehört und habe gedacht, die ist eigentlich richtig gut, weil die Albumversion wäre fürs Radio als Single-Auskopplung überhaupt nicht geeignet gewesen, aber die etwas kürzere und total uminstrumentierte Version, ne, die Single-Version von.
Ja, das war schon sehr auffällig, wie anders die war. Also Kürzung oder sowas kriegt man ja gar nicht mit, das macht man ja wahrscheinlich fürs Radio sehr, sehr oft. Aber dieses Single, die wurde quasi nochmal neu aufgenommen.
Ja, wahrscheinlich bis auf die Vocals als quasi neu eingespielt. Ne? Ja, übersprungen haben wir so. Ich muss ja nicht auf jedes Album eingehen, ne? Aber Black Celebration, Music for the Master haben wir kurz erwähnt. Ne? Und ja, und Violator natürlich, ne? Personal Jesus und The Silence. Policy of Truth, auch ein
Hit, der oft gecovert wurde. Damals die teuerste Maxi, die ich gekauft habe, bei Phonak in einer blauen Plastikhülle.
Oh ja, und die hast du aufgeschnitten wahrscheinlich, um sie die Platte rauszuholen. Ja,
natürlich habe ich sie aufgeschnitten, sonst wäre sie heute 5.000 Euro wert.
Wahrscheinlich. Muss ich wieder runterdrehen hier den Regler.
Großartig, und der Drum-Bass noch viel stärker als in der Originalversion drauf. Und wo man tatsächlich die Vibration beziehungsweise den Luftwiderstand vor einer Bassbox richtig fühlen konnte.
Ja, das ich glaube, World of Ice, das hatte wirklich echt einen krassen Basssound, ne? Weil sie so uff.
Ja.
Das ist echt.
Und wie man das in eine Vinyl pressen kann, das ist echt unglaublich. Also so viel Druck, wie da drauf war, unglaublich.
Ja, aber auch die Maxi-Single, ne, die ja dann wo man mehr aus den Rillen dann rausholen kann, ja, die ja nicht so eng beieinander sind.
Richtig.
Deswegen hießen die damals ja auch Super Sound-Singles, ne? Das war ja damals auch der Grund, warum man auch diese Songs auch als Maxi-Version nochmal ja quasi angeboten hat, ne? Um den Sound dann auch noch gegenüber dem Album halt auch zu verbessern. Super Sound Single. Was hatten wir? World in My Eyes und
Enjoy the Silence. Mein lieber Scholli.
Enjoy the Silence, genau.
Das ist auch schon eine Geschichte, wie viele Maxis da gab's und wie dieser Song auch im Radio abgefeiert wurde. Zu der Zeit gab's ja auf WDR1.
WDR1
noch? Älteren werden sich erinnern, dass 1 Live mal WDR1 hieß und natürlich eine komplett andere Struktur hatte, aber sich damals schon in einigen Stunden an als junge Publikum gewandt hat. Und es gab samstags eine Sendung, völlig ikonisch, die gab es 30 Jahre oder so, keine Ahnung, die nannte
sich
Schlager-Rally. Und da konnte man quasi per Chat, per Anruf abstimmen, welcher Song nächste Woche nochmal gespielt wird. Und ich glaube, bei der Hitparade im ZDF gab es so nicht mal Anrufe.
ZDF.
Und bei der Schlagerrallye konnte so ein Song immer und immer wieder kommen und Enjoy the Silence ist einfach nicht rausgeflogen aus der Schlagerrallyes Charts, sodass sie irgendwann angefangen haben, jede Woche eine andere Maxi vorzuspielen, weil es so viele verschiedene Versionen davon gab.
Genau, irgendwann haben sie es, glaube ich, geschafft, mit der obskursten Maxi den Song auch rauszukicken, weil es gab ja irgendwelche Remix-Versionen, die da überhaupt nicht bei den, wo man den Song nicht mal so richtig gut wiedererkennen konnte. Ne? Das haben wir mit auch immer gerne gemacht, live die Songs zu verlängern, indem sie irgendwie das Teil aus den Remix-Versionen noch mit eingeflochten haben. Ne? So zum Beispiel auch bei Enjoy the Silence auf dieser Violator-Tour, da gab es noch diesen einen Dub-Mix oder wie auch, immer alle hießen, diese ganzen Namen von diesen ganzen, gerade bei Depeche Mode, immer sehr abenteuerlich, wie diese Remixe alle hießen, ne? Hands and Feet Mix oder.
Ich will mal gucken, ich habe doch hier eine gerade in der Hand gehabt. Wo ist sie denn jetzt?
Achso, ich
habe. Ach, herrje. Das ist Policy of Truth.
Ich habe in der Zwischenzeit auch mal, ich habe nur ein paar Mal so Vasus rausgegeben.
Hier ein Split-Mix von der Never Let Me Down Again.
Oh, das ist der legendäre, die Maxi mit diesem.
Sie mussten lange warten, Intro, sie mussten, ne? Sehr lange warten. Das ist ein Insider, liebe Freunde. Vielleicht können wir auf die Zeit nochmal irgendwann zurückkommen. Wir haben mal witzige Sachen gemacht. Unsere Anfänge im Radio oder im Audioformat war ein Werbespot im Lokalradio. Und da haben wir tatsächlich den Beginn dieser Maxi-Version von Never Let Me Down Again dazu genutzt, um, naja,
ein Weihnachtsmärchen unserer Kirchengemeinde anzuteasern.
Richtig, das war das Weihnachtsmärchen, genau.
Die haben vom Lokalradio Radio Schalippe in Gelsenkirchen gesagt, ja, sowas machen wir eigentlich nicht. Wir haben im Bürgerfunk immer nur ganze Sendungen, aber nicht nur so kurze Trailer. Da haben wir denen das vorgespielt, das fand ich total witzig, weil wir waren irgendwie damals so 13 oder 14 oder so, ne?
Ja, genau.
Und dann haben die das gespielt, ne? Jetzt hast du hier eine Depeche Mode Enjoy the Silence, glaube ich, in der Hand.
Ich habe jetzt eine Enjoy the Silence in der Hand.
Die gelbe, das ist der Remix, ne?
Oder das kann gut sein. Da gibt es einmal Bassline und Harmonium auf der ersten Seite.
Und ich glaube, das ist diese Demo-Version.
Die Seite ist, ne? Die Ricky Tick Tick Mix. Und die B-Seite Mephisto.
Stimmt, auch B-Seiten, das sollte man auch nochmal erwähnen, teilweise bei Depeche Mode sehr gute Single-B-Seiten, die wo bei einigen viele Fans sogar sagen, das ist eigentlich noch viel besser als das, was eigentlich die A-Seite
ist. Geht aus dem
zum Beispiel Nein. Denke ich da an diesen Song. Fly on the Windscreen.
Die B-Seite Sleeve von, ist übrigens designed by Anthony Corbijn.
Ja, wie viele und viele Musikvideos ja auch, ne?
Ja. Und völlig verrückt, die waren ja bei der Plattenfirma Muse, die von Daniel Miller gegründet wurde. Mhm. Und die haben angefangen irgendwann, das hat nicht bei den ersten Singles gemacht, sondern irgendwann später, die durchzunummerieren. Mhm. Quasi mit Bong.
Bong,
das ist genau, die Bong 18, die Enjoy the Silence. Und man kann an diesen, die haben noch eine weitere Schiffe, die L12, das, ne, die 12-Inch und die L das sind, glaube ich, die Maxi oder so.
Ach so, oder ein LL Limited oder was?
Ja,
oder?
Ja, irgendwie sowas. Aber da gab es noch, wie gesagt, also die anderen Maxis, aber die habe ich nicht, gab es da noch eine entsprechende andere Kurzbezeichnung zu Bong 18.
Also der
also sie waren
gewiefte Depeche Mode-Fan.
Bitte? Die waren also alle irgendwie kodiert, ne? So dass die Fans genau wussten, von welcher Platte redet man jetzt da eigentlich.
Wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe in der Hand die 12 Bong 5, so ähnlich wie bei diesen Lego-Teilen, ne?
Genau.
Die Nerds, was würdest du dann sagen? Welcher Song ist Bong 5? Was könnte es sein?
Oh, Bong 5.
Ach. Wenn der Nerd ist halt von 18 ist und so ungefähr 4 Singles so pro Album rauskamen, 3 bis 4 Singles.
Das ist echt schwer. Das ist schwer.
Ist der erste Nummer 1-Hit in Deutschland.
Ach, ich hätte tatsächlich was raten wollen und den hätte ich auch fast verschwiegen, den Song, weil ich mag den eigentlich gar nicht. People are People.
Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen, geht ein bisschen auf die Nerven, ne? Ja. Mögen die auch selber nicht mehr, haben sie auch seit, glaube ich, seit dieser 101-Geschichte nicht mehr live gespielt, ne?
Ja, aber wenigstens haben sie damit in Deutschland auf Platz 1 geschafft. In UK ist es ja nicht einmal geglückt, ne? Number One Single.
Das könnte sogar durchaus sein. Die haben auch in den letzten Jahren auch kaum noch Singles in den Charts überhaupt gehabt. Die hatten zwar auch diesen nicht mehr so guten Alben auch ein paar Singles immer wieder ausgekoppelt, auch mit tausenden von Maxi-Versionen. Aber ich habe letztens nochmal in irgendeiner Internetseite mal gelesen, wie wie erbärmlich die überhaupt, die teilweise gar nicht in die Top 100 gekommen sind oder so. Ne? Das hat einfach kein Mensch mehr gekauft, noch nicht mal, ja, anscheinend nicht mal genug von diesen Fans, die es ja irgendwie noch gibt. Ne?
Also was ja, ich noch sagen wollte, bei. Also das ist interessant, dass es vielleicht nicht so viele gab, aber die Fans, marmoriertes Grün.
Marmoriertes grünes Vinyl.
Stimmt.
People are people.
Ja,
die waren eigentlich alle irgendwie so, ne? In irgendwelchen Auflagen. Genau. Ja, farbig hier, oder marmoriert.
Die Gaune war orange und die andere war auch, die zweite Maxi von die Remix von denen auch. Die war auch marmoriert. Völlig verrückt. Letztes Mal gelesen, es macht eigentlich den Sound schlechter, ne? Also den besten Klang hast du eigentlich immer noch von der schwarzen Vinyl.
Klar. Ja, auch Picture Discs, ne? Ja, das sind ja eigentlich, das hatte ich auch irgendwann mal gar nicht so auf dem Schirm, dass Picture Discs ja gar nicht, dass das Bild nicht, dass die Platte nicht bedruckt ist, sondern dass die Platte eigentlich durchsichtiges Vinyl ist und dazwischen ist ein Papierbild. Korrigiert mich, Faktencheck oder so, wenn das falsch ist.
Ja.
Ich glaube, es sind zwei Hälften und in der Mitte liegt das Bild.
Kann so gut sein, dass es
eine Picture-Disc
hergestellt werden, ja.
Ich habe hier den Bischmut, das ist gut hier, die Song, die Mixes von Master and Servant, Bong 6, ne, die sind Auskopplung nach, People are People. Da ist so eine Kette so stilisiert drauf. Das ist der Slavery Whip Mix. Die sklavische Peitsche. Und dann, das ist hier wieder was Schönes, in Gedenken an Andy Bell, ein wirklich schönes Plattencover, ein neueres. Ich finde, das letzte wirklich gute Album fand ich, da waren wir beide auch noch zusammen auf dem Konzert, Playing the Angel.
Ja. Oh, ich habe jetzt kurz geschwitzt. Ich habe gedacht, er sagt Exciter, da waren wir ja auch auf dem Konzert.
Da waren wir auch auf dem Konzert.
Das letzte gute Album, oh nein.
Wie der Name nicht sagt, nicht is very exciting. Also, ja, boah.
War schon sehr langweilig. Ja.
Und hier ist
Playing the Angel war well. Grandios.
Oh, ja. Und das ist was aus dem Video von Sufferwell. Mhm. Da heiratet nämlich gerade anscheinend Andy Fletcher Martin Gore. Martin Gore hat das Brautkleid an und Andy Fletcher den Anzug. Mhm. Und dazwischen steht ein ziemlich cool und abgefuckt aussehender Dave Garten. Das ist echt ein geiles Foto. Der Song ist auch gut, Sufferwell.
Ja.
Da spielt, glaube ich, David, wie heißt der, Martin Gore sogar Bass, also richtigen Bass. Habe ich letztens live noch gesehen bei dieser Rock. Gibt's jetzt gerade wieder, ich weiß nicht, Leute, guckt mal rein, WDR-Mediathek. Eine super gute Aufnahme von Rock am Ring, halt eben von dieser Zeit, als dieses Album Playing the Angel live betourt wurde. Mit einigen sehr raren Live-Aufnahmen von Depeche Mode, also einigen Songs, wie zum Beispiel Photographic, glaube ich. Mhm. Hier ist George Michael, Wham, Last Christmas. Habe ich aus Versehen mit rausgezogen.
Wie unangenehm.
Naja, das machen wir dann zu Weihnachten.
Aber tatsächlich, ja. das letzte Konzert, also richtig gute Konzert, war in Düsseldorf zur Playing the Angel, Touring the Angel hieß es wahrscheinlich. Da habe ich sogar ein völlig überteuertes T-Shirt noch gekauft. Mein letztes Band-Shirt, was ich in meinem Leben gekauft habe. Das ist dann also auch schon fast 20 Jahre her. Und was damals die Esprit Arena oder LTU Arena, keine Ahnung, wie das Ding in Düsseldorf damals da hieß.
Ja, es wurde schon öfter mal umbenannt. Ne?
Genau.
Ja, ich habe noch den Bierbecher von damals. Und mir ist letztens aufgefallen, ich habe ihn, glaube ich, seitdem auch nicht gespült, da waren noch so komische Rückstände dran.
Ich hatte den Bierbecher auch und ich weiß gar nicht, ob ich den nicht bei irgendeiner Aktion mal weggeworfen habe. Oder auch im Keller gelandet ist.
Ja.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, da sind so zwei oder drei sogar ineinander gestapelt. Das kann vielleicht von den Folgekonzerten auch noch was haben. Die nächste Tour habe ich dann ausgelassen, weil das Album, genau das. Wrong war darauf. Wrong.
Auch eigentlich aus heutiger Sicht ein guter Song.
Der Song ist gut, den haben sie auch bei der letzten Tour wieder gespielt. Aber ja, also da sind es auch schon prozentual gesehen nicht so viele Songs drauf, die hängen bleiben. Ich finde auch, was ich mich so, ich habe immer so bei den letzten Alben von Depeche Mode während ich sie gehört habe, das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt anstrengen, die gut zu finden, weil eigentlich bin ich ja Depeche Mode Fan und finde Depeche Mode gut. Und dann finde ich mich, ertappe ich mich dabei, ich denke, ach, ich finde den Song aber eigentlich gar nicht gut. Ich finde ihn sehr langweilig und ich finde ihn sehr anstrengend, quasi schon zermürbend, wie diese, so wenig überzeugende Melodien und, also nicht, ich meine, sie sind natürlich auch ein bisschen experimenteller teilweise geworden, aber daran liegt es sich noch nicht mal. Also
ja, ich finde das Sounds of the Universe,
so interessant.
Was war das denn? Ich meine,
das meinte ich, das Album Sounds of the Universe.
Ja, genau. Ich kann mich an kaum einen Bronx drauf, hast du gesagt, ne? Aber ja. Ansonsten kann ich mich an keinen Titel erinnern. Und natürlich habe ich das alles mal gehört, aber es ist dann wirklich nichts mehr bei mir groß hängen geblieben. Und aber spannend, wie du sagst, dass du so als Depeche Mode Fan, als treuer Depeche Mode Fan, und ich meine, kaum eine Band hat so treue Fans wie Depeche Mode. Mm.
Die Devotees.
Genau, die Devotees. Ich meine, die Fanclubs, die einmal gegründet wurden, die werden auch nicht mehr aufgelöst, ne? Oder ich habe heute nochmal nach vielen, vielen Jahren nochmal depeschmode.de aufgerufen. Das ist ja auch eine sehr, sehr alte Seite, wo immer noch der Gründer des Fanclubs oder der Seite halt auch den Nachruf jetzt geschrieben hat auf Andy Fletcher.
Ach so, ja.
So, also solche Leute bleiben einfach lange dabei und für die gehört das irgendwie dazu. Ne? Wie man seinem Fußballclub treu bleibt.
Ja, ich glaube, sowas ist es. Ne? Man trifft sich dann bei den Konzerten mit Gleichgesinnten und schwelgt, so wie wir gerade auch in Erinnerung. Ja. Das letzte Konzert war dann wirklich in Gelsenkirchen, also Mainz, ne?
Da war ich nicht dabei.
In der Veltins Arena, wahrscheinlich hieß sie damals so, oder Gazprom Arena oder was auch immer. Veltins. Scheiß Sound, ehrlich gesagt, das scheppert da ziemlich, ne? Da waren wir, glaube ich, auch mal auf so einem, gut, das hat auch gescheppert, weil das nicht so besetzt war, ne? So ein Festival, wo wir Muse gespielt haben, aber da war kaum, also war nicht annähernd ausverkauft, ne?
Richtig.
Und der Bischmod war, die Show war ganz gut. Fand's gut, die haben coole alte Sachen gespielt. Aber was ich eben am Anfang auch gesagt habe, wenn die neuen Songs gespielt werden, gehen die Leute Bier holen, ne? oder Pipi machen oder so. Und deswegen, sie spielen halt, ich glaube, so ein paar Alibi-Songs, die Singles von den neuen Alben. Am Ende waren es, glaube ich, nachdem sie während der laufenden Tour noch ein paar von den neuen Songs ersetzt haben, rausgeschmissen haben, durch ein paar Hits, die sie noch gespielt haben. Ich glaube, es blieben am Ende wirklich nur drei übrig von den Songs von letzten Album, das da hieß, nicht Delta Machine, das war das davor. Das war ein ganz schlimmes Konzert, habe ich auch in Düsseldorf ganz hinten gesessen, auf dem allerletzten Rang. Fast schon, also auch zu wirklich sehr teuren Preisen natürlich. Und ich habe noch nicht mal auf den Leimwänden die Band erkennen können, so weit war das weg.
Wir waren aber nicht immer weit weg bei Depeche Mode, ne? Also nicht ja, mich an Lanxess Arena bzw. Köln, ne? Köln Arena damals erinnern, 2001 oder 2002. Da saßen wir auch ganz oben in den 700er Rängen.
Ja. Aber bei Playing oder Touring the Angel waren wir doch vorne im Innenraum und da waren wir richtig gut abgefallen.
Ja, stimmt. Touring, da waren wir am nächsten dran und es war auch eine schöne Bühne.
Ja. Und jetzt in Gelsenkirchen waren wir auch wieder im Innenraum. Es war schweineteuer. Ich glaube, es waren an die 100 Euro oder so. egal. Man macht es ja nicht alle Tage.
Ja, genau. Und einige Sachen, also ich fand es auch nicht mehr ganz so spannend, zum Depeche Mode Konzert zu gehen, weil man hat dann ja auch schon immer mehr Depeche Mode Filme gesehen oder Depeche Mode hier DVDs, beziehungsweise irgendwie mal Aufnahmen von wie jetzt die vom Rock am Ring oder so. Und es haben sich natürlich in den letzten 20 Jahren so Rituale eingeschlichen, die dann immer wieder gemacht wurden, ne? Wie das Händewedeln
bei der Bedauern gern
und so. Und ja. Da denke ich mir, das macht man doch jetzt alles nur noch, weil man es damals auch schon gemacht hat.
Ja, das stimmt. Ne? Es ist so ein, ja, eben ritualisiert. Mhm. Ne? Das nutzt sich so ein bisschen ab. Sie haben auch, ich meine, das war eigentlich auch wieder schön, Everything Counts gespielt und das auch so wie dieses legendär, ja quasi, was auf der Aufnahme von 101 drauf ist, das war ja die Zugabe. Und das Publikum hat einfach nicht mehr aufgehört, diesen Refrain zu singen, ne? The Grabbing Hands, Grab All They Can und so weiter. Und das ist natürlich, gehört halt auch damit dazu. Ne? Ja. Der Song hört auf und das Publikum singt weiter und gut, da war es nicht die Zugabe, aber bis dann der nächste Song einsetzt, ne? Und dann guckt man sich so rum in der Arena und denkt so, ach ja, schön, das ist so, ne? Alle sind irgendwie so, ne? Ja.
Wir tun nochmal so, als wäre 1988 und wir wären in Pasadena dabei gewesen.
Genau, wir sind die 80er, sie dürfen doch noch einmal kurz wiederkommen. Ja, und sie haben dann so quasi so ihr eigenes Erbe verwaltet und der größte Teil dieser Songs, also der Setlist besteht aus Songs, die schon 20 Jahre alt sind, mindestens. Ne? Und dann kommen so ein paar neuere dazu, die werden dann halt in Kauf genommen oder dann auch freundlich beklatscht. Where's the Revolution? zum Beispiel war die letzte Single von dem, oder eine Single von dem Album. Wie hieß denn das Album? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Delta, nicht Delta Machine. Das letzte Album von Depeche Mode. So weit ist es schon gekommen. Spirit, ja, genau.
2017. Siehste?
Ja.
Genau, und
dann,
jetzt 2020 nochmal das Live-Album. Live Spirits Soundtrack.
Ja, das war, glaube ich, in der Waldbühne Berlin, ne? Das ist, ja, auch eigentlich auch ganz schön zu sehen. Das habe ich mal gesehen.
Ja, ja, ja.
Online irgendwo, die Live-Aufnahme. Ja, aber ich denke, vielleicht ist das jetzt auch so diese, zwar durch den tragischen Anlass, aber vielleicht auch so, wäre es auch so die beste Zeit gewesen, irgendwann mal zu sagen, ja, jetzt haben wir dem Ganzen nichts Neues mehr hinzuzufügen. Und ich glaube, Dave Gahan ist ganz glücklich mit seinem Zeitprojekt Soul Savers, wo er ziemlich soulige, bluesige Musik macht, ne? In etwas sehr, ne, wirklich zurück, ja, also nicht zu vergleichen mit diesem Stadionbombast von Depeche Mode. Und Martin Gore macht hin und wieder solche Elektronikprojekte, ne? Zum Beispiel auch mit Vince Clark zusammen hat so ein Projekt, was VCMG hieß, ne? Die Initialen. Ja, ja. Oder zuletzt so eine EP mit recht experimentellen Elektronikklängen, ziemlich harte. The Third Chimpanzee, glaube ich. Habe ich ein paar Sachen von gehört. Es ist so instrumentale Elektronikmusik ist nicht so ganz so mein Ding eigentlich, aber ich glaube, das sind auch so Sachen, die vielleicht auch in den nächsten Jahren vielleicht eher beschäftigen würden und ja, was man dann so als Vollblutmusiker dann noch machen könnte, ne, wenn es die Hauptband nicht mehr gibt.
Wie gesagt, Vollblutmusiker, die schon 42 Jahre lang zu den größten Bands, die in der Popgeschichte so rumgetourt sind, gehörten. Ne? Also ich meine,
ja,
könnte man auch langsam Ruhe im Karton haben.
Und hat ich meine, was ist das eigentlich auch?
Hat uns auch schon oft gesagt, dass sie ihm langsam Ruhe, ja, geben und dann war doch noch ein bisschen was da.
Und es sind ja jetzt auch nicht so eine Band, könnte ich mir nicht so vorstellen, dass die so sich so jede Woche im Proberaum treffen und dann ein bisschen rumjammen, ne?
Nee.
Also
nee. Da habe ich mich immer gefragt, in den letzten 20 Jahren, die neuen Alben entstanden sind. Nee, die haben sich zum Jammen nicht getroffen. Also keine Ahnung, wie das vor dem Touren geklappt hat, das nur mal drauf zu kriegen. Aber das Aufnehmen der Alben hat sicher nie was mit Jammen zu tun gehabt.
Ja, also ich glaube, dass von dem, was man gelesen hat damals, diese ganz schlimme Phase, wie das Album entstanden ist, Songs of Faith and Devotion, das muss wohl eine sehr zermürbende Phase gewesen sein, wo sie sich wirklich irgendwo in so einer Villa irgendwo, ich weiß nicht, in Spanien oder sowas eingeschlossen haben über mehrere Wochen, Monate und sich quasi, ja, quasi Lagerkoller-mäßig da sowas vor auf die Nerven gegangen sind und nichts Produktives bei rausgekommen ist. Dass es damals schon fast zum Zerwürfnis kam und Drogen müssten da auch eine große Rolle gespielt haben. Und ja, da waren sie ja noch jung. Ja, Depeche Mode, was soll man dazu sagen? Sie haben uns viele schöne Jahre, viel Freude bereitet, ne? Mit viel cooler Musik.
Genau.
Und hört mal wieder rein. Kann man mal wieder hören.
Lohnt sich. Wie gesagt, die Playlist bei Spotify, This is Depeche Mode, ist gar nicht so schlecht. Wie gesagt, an einer oder anderen Stelle fragt man sich, warum bricht der Sound jetzt hier oder was ist das jetzt hier? Weil es halt eine Album-Version ist des Songs. Da sind aber auch ein paar Sachen dabei, die so nicht so die Knaller-Hits sind, aber wirklich zu einem der besten Songs gehört, wie zum Beispiel Halo von The Violator. Mhm.
Ja.
Sowas findet man auch in dieser Liste.
Und da kommt die.
Genau. Kurioserweise, es war keine Single, es gab trotzdem ein Musikvideo.
Ja, und auch da das Musikvideos müssen wir eigentlich nochmal ganz kurz drauf reingehen. Anton Corbijn, ja, der Niederländer, der auch viel für U2 gemacht hat, und Herbert Grönemeyer und so weiter. Ne?
Mhm.
Eigentlich Fotograf. Der häufig so körnigen Schwarz-Weiß. Wie heißt es, dieses Format, dieses Videoformat? Dieses Körnige Schwarz-Weiß Videoformat, Leute. Ich weiß doch, was ich meine. Ultra 8, nee, Super 8 oder sowas.
Ach so.
Ja. ganz charakteristisch, ne? Diese Videos, zum Beispiel Question of Time oder Behind the Wheel, ne? Wo, glaube ich, so Depeche Mode, der gerne auf Krücken irgendwo steht und dann auf so einem Isetta irgendwie mitgenommen wird. Ne? Und ganz also natürlich das ikonischste Chronograph, wie kann man es sagen? Also das, ne, was man wirklich mit
Personal den Jesus
Bildern Personal Jesus und Enjoy the Silence.
Und Enjoy the Silence, natürlich. Als, was ja sogar dann sogar geremixed oder interpoliert wurde, das Video.
Ja. Ja, das genau, also
du weißt, dass ich
in Your Room kommt, glaube ich, auch noch mal einiges aus Enjoy the Silence vor. Da läuft er nochmal auf mit seinem Liegestuhl durchs Bild. Ne?
Ja,
also da wurde er irgendwie auf irgendwelche Berge gehievt und musste da rumrennen mit seinem mit seinem Stühlchen und sich da in seinem Hermelin-Mantel und Krone irgendwo hinsetzen. Das einfach hat nichts mit dem Song zu tun, aber es ist einfach, ja, Enjoy the Silence, der geht irgendwie als König, noch, es hat schon was mit dem Song zu tun, ne? Also die Message ist, er geht irgendwo hin, er weit fernab von der Zivilisation, wo kein Mensch ist, holt sich da aus seinem Stühlchen aus und genießt wahrscheinlich einfach die Ruhe.
Genau, und davon hatte ich damals tatsächlich auch die VHS-Kassette mit diesen Videos zur Violator. Ich weiß gar nicht mehr, wie die VHS-Kassette hieß. Auch die hatte irgendeinen ikonischen Namen.
Ja, nämlich es gab zwei davon auf Strange.
Ach,
und Strange 2 war das.
Ja. Strange hieß es einfach.
Okay. Genau. Denn die erste kam zu den Videos von Music for the Masses raus. Die hatte auch schon so eine Art roten Faden. Da,
Ja. Und Strange 2 meinst du mit auch Strange?
Genau, ja.
Strange 2.
Also das ist auch Strange, aber auch dann Nummer 2. Ne? Also
ja, ja, Wortspiel. Ja. Wortspiel.
Und genau, zum Beispiel war bei Strange auch schon ein Video zu Pimpf drauf, ne, so ein Instrumentalstück, was auch kein Video, keine Single ist. Ne, sondern, ja. Da machen die einfach nur eine Hütte kaputt.
Okay. Das muss ich mal bei YouTube gucken.
Ist das gut? Einer sitzt in der Hütte und die anderen machen von außen die Hütte kaputt, glaube ich.
Herrlich.
Und dazu singen sie, oh, wow, nee. Irgendwelche komischen Gesänge. Ja, und auf Strange 2, genau, da gab es dann halt die Videos zu den vier Singles und Halo und Clean. Und das Video zu Clean besteht daraus, dass Martin Gore im Kino mit irgendeinem Mädchen rummacht.
Ja. Der introvertierte Martin macht im Kino mit einem Mädchen rum. Ja, das ist klar.
Ja. Und gucken sich dabei, glaube ich, das Video an, das während Clean bei der Violator-Tour auf diesen besagten Leinwänden
gelaufen ist. Ah, ja, richtig. Stimmt, das kommt ja auch nochmal vor auf diese Videokassette, dass die in einem Auto sitzen, autokinomäßig, und auf einer großen Leinwand sich diese Videos angucken. Das ist, glaube ich, stimmt, zwischen den genau. Videoclips geschnitten bei der Strange Tour.
Ja, genau. Das ist die Rahmenhandlung. Ne? Die gehen ins Autokino und gucken sich das.
Oh mein Gott.
Ja, die habe ich hier.
Und für sowas hat man noch Zeit. Ich glaube, heute könnte ich mir das nicht angucken, weil es zu lang ist.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das sogar als im Original besitze, aber ich habe hier so eine Kiste mit alten Videokassetten, die ich mal, der hat ja schon was gesagt, interpolieren wollte, die ich mal digitalisieren wollte.
Ja.
Auch einige von diesen Weihnachtsmärchen dabei, die wir vorhin genannt haben.
Sehr gut.
Also hat Erpressungspotenzial, auch du bist auf einigen zu sehen.
Ja. Bei VHS-Kassette musste ich an meinen Onkel denken, der bei unserer Abi-Abschlussfeier gefilmt hat.
Ja, besorgt die mal.
Das wäre echt cool, wenn ich das nochmal hinkriegen würde.
Ja. Ich habe auch die Abi-Band hier. Aber okay, Leute, das sind wieder Sachen, die interessiert. Ja, nicht die große Fangemeinde hier, Pottermus Community da draußen. Oder sonst hinterlasst uns einen Kommentar und sagt uns, ob ihr Bilder von Antim Affenkostüm sehen möchtet.
Genau, und Kommentare könnt ihr uns hinterlassen auf pottermus.podigy.io. Ich habe letztens entdeckt, auf oberspace.com habe ich ja so ein Ghost-Block und da geht's nicht. Weil es ein reiner Block ist, ohne Datenbank hinter. Und ohne Datenbank, liebe Freunde, könnt ihr keine Kommentare hinterlassen. Ach, ist das alles schwierig. Aber auf Podigy und natürlich bei iTunes und bei Spotify könnt ihr uns Sterne geben. Hab ich jetzt mal geguckt, das geht.
Und bei Facebook sind wir jetzt auch, ne?
Das
ist zu modern für uns.
Angelegt. Das ist natürlich für alte Leute genau das Richtige. Also, niemanden zu nahe treten, aber
Nein.
Ihr findet uns auf Facebook.
Und, also Ü30, sagen wir mal, ne?
Genau. Wir versuchen es ja zu verbreiten. Auf YouTube haben wir es eingestellt. Da gibt es nur die ersten 2, 3, 4 Folgen oder so. Und ja, keine Ahnung, was sonst noch kommt. Ne? Aber hauptsächlich auf unserem wunderbaren Format Podigy, unserem Hoster, Podcast-Hoster. Und die jetzt auch zu Spotify schieben. Und zu Apple Podcasts, Google Podcasts und auf meinem Blog, genau, den man unter asteinhaus.de auch finden kann, aber eigentlich unter dem Namen pottermus.uber.space/blog.
Ihr merkt schon, viele Wege führen zu Pottermus.
Genau.
Wie kann man hier eigentlich, ich dachte zum Ende unseres schönen, wie heißt es nochmal, Podcasts. Ja. Können wir vielleicht nochmal, könnte ich vielleicht nochmal was anspielen hier von Depeche Mode. Aber dürfen wir das überhaupt, ich weiß nicht, kurz spiele, dann darf man das machen, glaube ich, ja, oder?
Natürlich.
Hau ich suche raus. Gerade irgendwie einen Sound, der dazu passen könnte. Also ich habe hier so ein so virtuelles Synthesizer. Deswegen, weil ich geguckt habe, was vielleicht Depeche Mode damals gespielt haben könnten. Das ist hier so ein nachgebauter Jupiter 8, ne? Also einer von diesen klassischen Synthesizern aus den 80er Jahren, die verdammt teuer damals waren. Hier habe ich zum Beispiel Deep Sci-Fi Strings. Wie können die sich denn anhören? Ne? Das ist noch. Ein bisschen viel Attack. Ein bisschen viel Delay. Wie geht nochmal?
Fragst du mich?
Ah, jetzt habe ich es.
Jetzt das.
Ich hoffe, jetzt kommt der richtige Ton. Ah, okay.
Also das finde ich einfach, also das ist ein klassisches Thema von Depeche Mode. Das ist grandios. Von? Du hast es erkannt?
Stripped.
Stripped, genau. Eigentlich müsste jetzt noch irgendwie so ein Motor angespissen werden und dann rototong.
Da gibt es ja auch eine sehr bekannte und erfolgreiche Version von Rammstein.
Rammstein.
Und ein Video dazu.
Let me see you stripped. Stripped down to the bone.
Ja, ja. Muss ich auch wieder mit, wie hieß sie, Riefenstein, Ikonografie rumspielen.
Ja. Ja, genau. Da, wo Depeche Mode immer mit der Erotik und dem Sadomaso spielen, ne, machen das Rammstein immer so ein bisschen mit NS Ikonografie, ne? Mhm. Um so ein bisschen zu provozieren.
Natürlich.
Ich glaube, sie sind alles andere als rechts.
Glaube ich auch.
Rammstein.
So, Mitch, das jo, ist dann unsere längste Folge bisher.
Nein, kann gar nicht sein.
Doch.
Schon über 2 Stunden?
Ja.
Ja, 2 Stunden und 12 Minuten. Geil. Also, Entschuldigung, dass ich mich so euphorisch äußere. Ja, aber es waren auch 2 schöne Themen. Also, danke, dass ihr noch dabei seid. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wahrscheinlich auch wieder ganz viel zu erzählen haben.
Genau, denn uns wird nicht langweilig und es liegen noch ganz viele Themen auf der Straße.
Auf Wiedersehen.
Tschüssi, bis bald. We'll be right back.